What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Wir schütteln den Sand der Strade Bianche aus unseren Schuhen und bereiten uns vor auf die nächste WhatsApp-Folge. Es war richtig, richtig viel los zum Start in die Frühjahrsklassiker. So stellt man sich doch einen Saisonstart vor. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp. Wie immer mit meinen beiden Kollegen Thomas Gerlich.
Servus.
Jonas Bayer.
Grüß euch. Und dem Einzigartigen, dem deutschen Markus Lanz. Lukas Bergmann, hallo.
Guten Tag.
Weiß ich nicht. Muss ich langsam mal entscheiden, wer er ist. Hast du letztens nicht Thomas Gottschalk gesagt?
Jetzt vor allem der deutsche Markus Lanz gefällt mir.
Das ja, stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Jetzt kann ich euch direkt mal aufklären. Der ist gar kein Deutscher. Ich hoffe, ihr wisst es.
Stimmt. Ah, war der Südtiroler?
Ja, natürlich. Kommt aus Südtirol, meine Lieben.
Ah, scheiße, Bergisch, den Wirbel da. Egal.
Schnell wieder zum Radsport. Da kennen wir uns, glaube ich, besser aus als mit den Medien.
Ja, stimmt.
Aber ich glaube, bevor wir zu den ganzen Klassikern kommen, war noch ein Etappenrennen vorab. Das allererste dieser World Tour Saison, über das wir noch nicht fertig gesprochen haben. Das hatte damals gerade begonnen, als wir unsere letzte Folge rausgebracht haben. Die UAE Tour. Und sagen wir mal so, es war kein Erfolg für Christopher Froome, was ich schon angedeutet hatte. Und es hat sich weiterhin dann so ergeben.
Ja, war aber Erfolg für Quickstep oder De Koenig, würde ich mal sagen, weil ich finde, man hat da wieder gesehen, und das ist mir tatsächlich am meisten von der Rundfahrt in Erinnerung geblieben, klar, Pogacar und Yates und so waren auch gut, aber wie gut De Koenigs Sprintzug in Person von Michael Murkoff ist.
Sprintwagon müsste man fast sagen.
Der ist auch ein ganzer Zug. Also der Kerl ist einfach Wahnsinn, weil genau den willst du ja als Sprinter vor deinem Rad haben. Und
Sprintlokomotive, es ist eigentlich ja nur der Lokführer.
Das reicht nicht mehr. Es ist der TGV oder was auch immer. Was macht man in den? Ich kenne mich nicht mit dänischen Zügen aus. Egal. Auf jeden Fall muss man einfach sagen, ich habe mittlerweile das Gefühl, hinter den Mann kannst du jeden hinstellen, der gewinnt ein Rennen. Und ich habe es während der Tour letztes Jahr schon mal angesprochen, ich warte tatsächlich immer mehr noch auf den Moment drauf, in dem Michael Murkoff einfach aus Versehen mal ein Rennen gewinnt, weil er einfach dann zu krass anfährt. Also erstens ist er im Positionskampf überragend, dann tritt er so viel rein und er liefert Bennett einfach genau, ja, passt hier 50, 100 Meter vor der Ziellinie, fahr raus, liefert er ihn ab und alles ist gut. Und am Ende, ich glaube, einmal ist er selber sogar auch noch Vierter oder Fünfter geworden, Murkoff. Das ist unfassbar. Der Mann ist so stark und ich möchte jetzt Sam Bennett nicht kleinreden, aber der Mann hat sehr großen Anteil auch an allen Erfolgen, die Bennett seit der Tour letztes Jahr im Endeffekt eingefahren hat.
Man muss einfach sagen, wie unglaublich stark Mirko ist. Sieht man, ich habe heute die zweite Etappe Paris-Nizza mir angeschaut und da hat es überhaupt nicht geklappt mit der Anfahrt, aber es war so eine Kurve, keine Ahnung, glaube ich, 600 Meter vor Schluss, nochmal eine Rechtskurve und die zwei waren auf Position 16 und ich habe es angeschaut und ich in meinem Kopf war schon, ja gut, jetzt ist die Kurve und gleich sind sie auf Platz 3. So war meine Herangehensweise, also man hat schon in seinem Kopf, egal wo die sind, Kilometer, 800 Meter vor Schluss, zack, die kommen nach vorne und Sam Bennett kommt in die perfekte Position. Hat dieses Mal jetzt nicht geklappt, aber was da bei der UAE-Tour sich abgespielt hat, war unglaublich stark von Mirko. Ich möchte dir widersprechen, Thomas, der wird nie ein Rennen aus Versehen gewinnen, weil sein Anfahren so stark ist, dass er das genau so timet, dass er eben nicht gewinnen kann. Also wenn dann Anfahrer auf einmal Dritter wird, dann ist vor allem ein Fehler passiert im Anfahren.
Und, klar, aber wenn er einen Fehler macht, dann wird er eher den machen, dass er aus Versehen gewinnt, habe ich das Gefühl, anstatt seinen Hintermann perfekt abzusetzen.
Ja, also dafür timet er das zu gut. Man muss einfach auch taktisch nochmal dazu sagen, als Mirko selber mitsprintet, das macht er nicht einfach, weil er denkt, ja, ein Platz 7 ist dann auch noch einiges wert, sondern er sprintet mit, damit die Leute um ihn herumfahren müssen. Also er lässt sich da nicht zurückfallen, dass sie dann schnell vorbeikommen, sondern das muss schwierig werden, für die anderen Sprinter an ihm vorbeizukommen. Also was er da macht, ist taktisch immer auch durchdacht, auch solche Sachen noch, wenn seine Anfahrt quasi vorbei ist, wenn er Sam Bennett abgeliefert hat, dann, selbst dann denkt er noch weiter und überlegt sich, wie kann ich es jetzt den anderen Sprintern möglichst schwer machen, ohne unfair fahren zu müssen. Und das zeichnet ihn einfach aus, dass er so ganz viele verschiedene Sachen kann. Er kann von vorne reinfahren, er kann Sam Bennett aber auch nur, wenn er sieht, okay, da ist ein anderer Sprintzug, dann kann er ihn in Position fahren und diese diese Vielseitigkeit von ihm, das macht ihn so aus, dass er Sam Bennett einfach immer abliefert und Sam Bennett vertraut ihm hundertprozentig, der weicht nicht mehr weg von seinem Hinterrad, muss sich darum gar nicht kümmern, spart ihm sicherlich...
Dem Mann würde ich auch vertrauen.
Ja, absolut. Und man muss dazu sagen, das spart ihm sicherlich auch noch ein, zwei Körner, weil er nicht da noch wild rumschauen muss und nervös werden muss, ob er richtig ankommt. Jetzt, klar, jetzt hat es nicht geklappt, Paris-Nizza, kann ihm ein bisschen egal sein, aber er muss sich einfach nur darauf konzentrieren, da dran zu bleiben und muss nicht noch Einzelkämpfe vollführen. Wir haben es jetzt bei Paris-Nizza zum Beispiel gesehen, es geht unglaublich wieder zu in den Sprinten. Also man muss sagen, es wird wieder sehr, sehr hart gefahren. Viele Bodychecks, die aus meiner Sicht nochmal weit drüber sind von dem, was man eigentlich machen sollte. Und da kann sich Sam Bennett dann oft raushalten, auch wenn er heute nicht in der perfekten Position war, aber sicherlich einer der absoluten Top-Sprinter aktuell, der von kaum jemandem zu schlagen ist, wenn die aus der gleichen Position starten.
Für alle, die... Ja, bitte erst... Du, Thomas?
Wo man es dann sieht, wo es nicht so gut klappt, finde ich, war dann teilweise bei Bora eben auch bei den Sprintzügen, gerade bei der UAE-Tour, weil Ackermann da doch auch oft eine hohe Endschnelligkeit hatte und da schon, aber bei Bora hat es noch nicht ganz so gut geklappt, diese Position zu finden, dass man da immer stark ist. Da ist Murkoff einfach schon eine Waffe. Also eigentlich sollten sich auch alle immer nur, also auch alle anderen Fahrer nach dem umschauen, da wo der fährt, das ist meistens die richtige oder eine gute Position. Und man hat das häufig gesehen bei der UAE-Tour, ich glaube die vorletzte Etappe war es oder letzte, wo es ein wirklich chaotischer Sprint hatte und alle sich gefühlt nochmal umgedreht hatten. Und da war, glaube ich, auch bei Bora, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war vor Akkes, der ihn dann gesucht hat. Die haben sich dann teilweise auch umgedreht und da hat kaum ein Anfahrer seinen wirklichen Sprinter gefunden, da war alles so chaotisch. Und da merkt man, bei Bora klappt es noch nicht ganz so gut, der Saisonstart, bisschen glücklos da oft, aber das ist mit auch ein Faktor, weil da die Abstimmung gefühlt noch nicht hundertprozentig klappt. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie man jetzt bei Paris-Nizza auch sieht, dass natürlich nicht der gewohnte Sprintzug von Akkes ist, den er kennt. Ja, wir haben den Unfall aus dem Trainingslager ja wahrscheinlich noch im Kopf. Da ist der Sprintzug ein bisschen improvisiert, das hat er uns ja vor ein paar Wochen im Interview auch gesagt, aber das ist natürlich daran, wo man arbeiten muss und mit einem Michael Murkoff weißt du halt genau in diesem Positionskampf, der muss daran nicht mehr arbeiten, der kann das einfach.
Jetzt hat es besser geklappt, die haben den Anfahrer gewechselt, Jordi Meus, der Belgier ist jetzt da bei Paris-Nizza.
Der ist super angefahren.
Ja, und da haben sie das erste Rennen angefahren, da waren glaube ich einfach die Beine auch noch nicht da von Pascal Ackermann, der hat andere Ziele dieses Jahr, also so früh schon in Hochform zu sein, aber jetzt glaube ich langsam finden sie ihre Leute, man muss da einfach glaube ich auch experimentieren, Pascal Ackermann hat es ja bei uns auch im Interview gesagt, eine Sprintanfahrt kann man nicht trainieren, das muss dann im Rennen auch probiert werden.
Ich finde, man muss es auch so ein bisschen noch einordnen. Also es ist klar bei der UAE-Tour schon mit Top-Sprintern besetzt gewesen. Also wenn man sich anguckt, dass dann zwar Sam Bennett zwei von den drei Sprintankünften gewinnt und eine Caleb Ewan, sind es einfach extrem große Namen. Da waren alle Top-Sprinter irgendwie schon mit dabei. Für mich auch sehr überraschend Decker von Jumbo, der dann richtig gute Ergebnisse gefahren hat. Bei ihm hat es noch nicht für den Sieg gereicht, aber das ist ein junger Mann, der vielleicht so Nachfolger von den Runewegen werden könnte, je nachdem, ob der weiterhin dann einen Vertrag bei Jumbo haben wird. Das wird sich alles zeigen, wie teuer er auch sein wird. Aber was ich eben noch nicht so gesehen habe, war, dass alle ihre Sprintzüge dabei hatten. Also das war ja nicht nur bei Bora, sondern das war ja bei allen anderen Teams ähnlich. Und von dem her weiß ich nicht, ob man da wirklich schon so viel aus Sprintzügen rauslesen kann, weil meistens hatten die Top-Sprinter dann doch auch nur einen oder zwei Anfahrer dabei von ihren normalen. Und von dem her glaube ich, so richtig auf die großen Rundfahrten hin und die großen Sprintankünfte, die noch kommen in diesem Jahr, weiß ich nicht, ob schon so viel man da rauslesen kann über Sprintzüge.
Ich würde sagen, man kann doch einiges rauslesen, weil wir erkannt haben im letzten Jahr vor allem, dass es kaum noch richtig lange Sprintzüge gibt und wovon sehr viel abhängt, ist dann von einzelnen Fahrern. Mats Pedersen zum Beispiel, der Kuehnel Brissikone gewonnen hat, der sicherlich auch einen riesen Vorteil mit Jasper Stuyven hat, der ihm den Sprint anzieht. Und ich glaube, die aktuell zwei besten Sprinter, wie Pascal Ackermann das ja auch gesagt hat, und jetzt kann man ihm da relativ leicht zustimmen, Caleb Ewan und Sam Bennett, mir scheint, dass die aktuell nur trennt, dass Bennett Mirko hat. Dass der ihn einfach nochmal öfter in eine bessere Position bringt. Ewan scheint auch ein bisschen einer zu sein, der das oft gar nicht so will, sondern seinen eigenen Sprint auch sich den Weg da sucht. Aber mir scheint vor allem bei der UAE-Tour, so ein bisschen hat man es gesehen, das hat noch nicht ganz gepasst. Die haben auch noch mal einen Wechsel vorgenommen, wer sein letzter Anfahrer
ist. Außer bei der Etappe, die Caleb Ewan dann gewonnen hat. Da wurde er hervorragend reingefahren, dann hat er auch direkt gewonnen.
Genau, und da haben sie ihn noch mal den Anfahrer gewechselt, den letzten. Und ich glaube, das kann man dann schon rauslesen. Aber Berge, du hast natürlich vollkommen recht, Lukas, dass man jetzt noch nicht alles rauslesen kann für die großen Rundfahrten. Da wird sich noch was ändern, dann kommen da Formschwankungen hinzu. Aber war doch spannend auf jeden Fall, also diese absolute Qualität von Mirko und Bennett zu sehen. Ich habe, glaube ich, nach diesen Etappen gesagt, ja okay, die kann man wohl gar nicht mehr schlagen, wenn sie so fahren. Ich möchte auf eine Sache aber noch hinweisen bei der UAE Tour, und zwar leider auf ein sehr gutes Ergebnis und noch, also nicht leider auf ein gutes Ergebnis, sondern auf ein gutes Ergebnis von Florian Storck von Team DSM, ganz, ganz junger Fahrer, ist bei einer Bergankunft am Jebel Hafet, ein langer Berg, das dann Tadej Pogacar gewinnt, da wird Florian Storck Siebter. Super Ergebnis und dann hat er sich leider die Kniescheibe gebrochen. Ganz, ganz bitter. Das sah super aus. Riesentalent am Berg und jetzt bleibt uns nur gute Besserung zu wünschen.
Das war echt krass leider. Ja, der hat so gute Eindrücke hinterlassen. Auch davor schon, er ist echt stark gefahren und dann der Unfall hat ihn da bitter rausgenommen. Sah vielversprechend aus. Da hoffen wir natürlich, dass der dann bestmöglichst von seiner Verletzung auch wieder zurückkommt und hoffentlich bald wieder auf dem Fahrrad sitzen kann.
Was das Gesamtklassement angeht bei der UAE-Tour, ja, viel kann man auch da noch nicht rauslesen. Das ist alles die erste Rundfahrt gewesen. Alle kommen langsam in Form. Christopher Froome braucht auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Rennen, um in Form zu kommen. Das hat man gesehen. Ansonsten glaube ich, was so die Top-Favoriten angeht, waren die Unterschiede so, wie man es halt formtechnisch erwartet. Die einen waren schon in Form, die anderen noch nicht. Tadej Pogacar sieht auf jeden Fall wieder sehr, sehr stark aus. Der hat die Gesamtwertung souverän da gewonnen. Hat da gar nichts anbrennen lassen. War natürlich
auch
von,
aber auch am meisten.
War natürlich auch von UAE die Heimtour. Da, der musste da schon auch gewinnen.
Ich glaube, die hatten wahrscheinlich die höchsten Ambitionen, da auch wirklich ernst zu machen bei der Rundfahrt. Adam Yates ist da auch sehr stark mitgefahren. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das da noch mehr den Charakter eines Vorbereitungsrennens hatte, dass man einfach gut fahren will und nicht ganz so diesen Siegesdruck oder diese Erwartung des Sieges natürlich hatte.
Aber ich glaube, da wird jetzt Paris-Nizza dann im Vergleich noch mal ein bisschen mehr Aufschluss geben. Dann steigt jetzt auch Roglic mit ein. Also was die Gesamtwertungen und Gesamtklassementfahrer angeht, wird sich jetzt erst in den kommenden Wochen dann so wirklich zeigen, wer in Topform ist. Allerdings,
Lass mich einen Satz zu Roglic sagen, weil ich gespannt bin, wie viele von diesen Ein-Wochen-Rundfahrten er dieses Jahr fahren wird. Er hat es die letzten Jahre sehr, sehr viel gemacht. Er hat da sehr viele gewonnen. Er ist sehr erfolgreich bei diesen, weil er ein sehr, sehr guter Zeitfahrer ist. Einen sehr guten Punch hat, auch mal so eine Etappe zu gewinnen. Aber man hatte dann doch immer wieder das Gefühl bei 3-Wochen-Rundfahrten, dass er hinten raus ein bisschen müde wird. Und ich rechne eigentlich damit, dass er dieses Jahr mit weniger Renntagen zur Tour de France fahren wird und nicht mit schon 25 Renntagen dazu kommen. Aber ich bin gespannt, das ist eine reine Prognose von
mir. Wobei ich da nochmal sagen muss, ich hatte nicht das Gefühl, dass er bei der Tour hinten raus wirklich müde wurde. Ich finde, da täuscht dieses eine Zeitfahren, dass er trotzdem noch auf Platz 3 beendet hat, ein bisschen drüber hinweg, wenn man da man will jetzt nicht zu weit wieder nach hinten schauen, aber wenn du da nur die 18., 19. Etappe warst, nochmal mit dieser Bergankunft, die ganz steil war, da hat er Pogacar sogar noch leicht distanziert. Also da sah er schon noch sehr, sehr fit aus. Natürlich mit der letzten Etappe, dem Zeitfahren, das lässt einen viel wieder täuschen, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, das könnte natürlich eine Möglichkeit sein, um da vielleicht nochmal besser zur Tour dann absoluter Top-Shape am Start zu sein. Ja, ansonsten waren ein paar Klassiker. Du hast
Opening
es in der
Weekend
Anmoderation schon angesprochen.
Ein paar Klassiker, sagt er so ganz nett.
Ja, es waren viele Rennen. Naja, man muss einfach wieder sagen, wir hatten ja letzte Woche oder letzte Folge die Klassiker-Vorschau und haben uns da noch überlegt, so ja, De Koenig, die wurden irgendwie relativ spät erst genannt und alles. Sie gewinnen einfach schon wieder sehr viel. Ich glaube, sie stehen schon wieder bei 8 Rennsiegen. Wir haben Anfang März. Allein am vergangenen Wochenende waren jetzt schon wieder 2 Siege und 2 zweite Plätze da dabei. Sie haben wieder bei welchem Rennen irgendwo in Italien. Stehe ich schon wieder auf dem Schlauch, war kein World Tour Rennen, aber da haben sie auch schon wieder einen ausgegraben, glaube ich, einen 21- oder 22-Jährigen, der da, naja, doch recht prominente Besetzungen wie Bauke Mollema oder Nairo Quintana mal schön hinter sich lässt und da gewinnt. Also das Team schafft es einfach immer wieder, sehr, sehr erfolgreich ihre Rennen zu bestreiten.
Und so war es dann auch beim allerersten Klassiker gleich. Omloop Het Nieuwsblad am vergangenen Samstag, das war noch Februar, am 27. Februar. Und da haben sie mit zwei Taktiken gekämpft. Einmal ist Alaphilippe vorne weggegangen, allerdings ein bisschen arg früh. Das Feld kam dann wieder zum Zusammenschluss und zum Schluss gab es dann einen Massensprint von, ich glaube, es waren bestimmt fast 20 Fahrer dann in dieser letzten Gruppe, weiß ich jetzt nicht die ganz genaue Zahl, grob geschätzt von mir. Auf jeden Fall war der stärkste.
45 sogar, also nochmal mehr.
Nochmal mehr, also es war wirklich ein Riesenfeld, das da ankam, was man ja die letzten Jahre jetzt eigentlich da dann nicht so gesehen hatte. Aber Ballerini hat für De Koenig dann auch beim ersten Klassiker der Saison gleich den Sieg geholt. Also De Koenig hat einfach immer wieder Fahrer für jede Rennsituation, die da gewinnen können. Das ist das Absurde.
Und genau das beschreibt das Rennen ganz gut, wie du es gerade gesagt hast. Sie hatten ja erst diese Möglichkeit mit Alaphilippe, der einfach attackiert. Da hatten sie dann sogar noch Pech, weil sie in der Nachfolgegruppe hatten sie ja zwei Fahrer und dann ist einer gestürzt. Das hat, glaube ich, die Rennsituation da nochmal ein bisschen verändert. Und dann ist es am Ende genauso gekommen, wie du gesagt hast. Da sagt man, okay, es wird doch ein Sprint, mit dem hätten wenig Leute gerechnet, aber dann haben sie einfach immer noch Ballerini mit drin. Im Endeffekt aus der Gruppe, die dann wirklich angekommen ist, der einzige Sprinter. Da war es dann auch fast schon zu erwarten, dass der dann gewinnt. Bisschen profitiert hat aber auch davon, dass Alexander Kristoff sehr bitter, glaube ich, 1,3 Kilometer oder so vor zielenden Platten hatte und da rausnehmen musste, weil der wäre, glaube ich, aus der Gruppe noch sein ärgster, also der, gegen den wäre es noch am schwersten gewesen, den hätte ich da am ehesten noch auch vorne gesehen. Aus der Gruppe war dann eigentlich fast klar. Ballerini auch mit dem Start, den er hatte, hat er davor schon zwei Siege geholt, dass der das machen wird und das war dann auch eine deutliche Geschichte, muss ich fast sagen. Fast ein bisschen schade.
Der hat mit drei Längen gewonnen, also das war wirklich...
Ja, das war Wahnsinn. Aber es war auch der einzige wirkliche Sprinter da drin, muss man sagen. Das war dann fast ein bisschen schade für das Rennen.
Ja, aber dass da keiner im Windschatten bleiben kann, also der hat ja nicht... Der hat ja wirklich überhaupt nichts anbrennen lassen. Der kann man jetzt nicht wirklich sagen, okay, der hat sich jetzt da irgendwie taktisch perfekt im Sprint verhalten und hat das, also hat er natürlich gut gemacht, aber er musste jetzt nicht auch alles perfekt machen, weil er hatte einfach so starke Beine, dass er alle anderen um drei Längen distanziert hat. Das war Wahnsinn.
Aber auch da wieder muss man sagen, sie hatten wieder den besten Anfahrer. Florian Seneschal, der, wenn Ballerini nicht dabei gewesen wäre, sicher dieses Rennen auch hätte abschießen können, der ihn einfach perfekt reinfährt und der so stark dann von vorne fährt. Asgreen war noch in der Gruppe dabei, der dann da nochmal stark das Tempo gemacht hat und so hochzieht. Also da ist es einfach enorm schwierig, wenn sie die dabei haben, da überhaupt zu gewinnen, wenn keine anderen Sprinter dabei sind. Also wenn wir auf die weiteren Plätze schauen, Jack Stewart, sicherlich ein großes Talent von FDJ, der aber wenig Chance hat, Platz 3, Sepp van Marke, dann Heinrich Hauster, was mich natürlich immer sehr freut, weil
das war geil. Ein
super Typ ist, Platz 4, Philipp Gilbert und dann so weiter und so fort. Aber wenn De Koenig in so einer Gruppe dann noch 4, 5 solche Wahnsinnsfahrer hat und die sich einfach einig sind, dass sie jetzt für Ballerini fahren, dann wird es ganz, ganz schwierig. Wir haben auch gesehen, Alaphilippe wird dann eingeholt, macht aber noch die Führungsarbeit. Also das zeichnet die einfach aus, dass dann der Weltmeister auch die letzten 10 bis 7 Kilometer von vorne fährt. Einfach weil er weiß, ich kann jetzt hier nicht gewinnen, aber wir haben noch Ballerini und der holt dann das Ding. Und das ist einfach die unglaubliche Stärke von dieser Mannschaft.
Ja, und wenn wir das, falls ihr nicht dazu direkt noch was habt, hat es dann, ich glaube, es war einen Tag später das Frauenrennen. Da hat Anna van der Breggen, Julien Alaphilippe dann, oder war es am selben Tag, aber danach auf jeden Fall.
Danach.
Aber genau. Anna van der Breggen hat Julien Alaphilippe dann mal gezeigt, wie das geht. Hat die Attacke ein bisschen später gesetzt und die hat dann auch geklappt, weil die ist dann, hatte die Solo-Siegesfahrt dann quasi gereicht. Sie ist dann weggefahren, hat am Ende, glaube ich, mit knapp bisschen über 20 Sekunden Vorsprung gewonnen. Hat da einen sehr starken Auftakt gezeigt. Wir haben ja über sie schon auch letztes Jahr viel gesprochen, weil sie einfach unfassbar in Form ist. Und da war beeindruckend. Da hat sie nicht allzu viel anbrennen lassen und das dann relativ souverän zu Ende geführt. Und da sieht man auch wieder SD Works. Scheint für die Frühjahrsklassiker oder scheint aktuell auch mit das am besten besetzte Team zu sein. Ihre Kollegin kommt dann auf Platz 3 ins Ziel. Also da haben sie auf jeden Fall einen guten Auftakt ins neue Jahr gehabt, der, wenn wir später über Strade sprechen, nicht viel schlechter war.
Ja, SD Works ist das Nonplusultra im Frauenradsport. Das kann man definitiv nach den ersten beiden Wochenenden der Klassikersaison festhalten.
Ich muss an der Stelle kurz wieder unseriös werden, aber man hat an diesem Rennen auch den anderen Unterschied zwischen Anna van der Breggen gesehen und Julien Alaphilippe. Das war der Helm. Der Helm von, und sie haben denselben Ausstatter, sind beide Weltmeister. Man könnte erwarten, sie fahren denselben Helm. Dasselbe Modell, aber die Regenbogenlackierung bei Anna van der Breggen finde ich ja mal deutlich geiler. Ich finde, da sollte der gute Julien nochmal kurz nachfragen, ob er den bitte auch so haben kann. Bei ihm finde ich deutlich zu dezent. Man erkennt die Regenbogenfarben fast nicht. Da kann er sich bei seiner Kollegin nochmal was abschauen.
Vielleicht kann er von seinem Rad ein bisschen was abknibbeln, weil da finde ich es ein bisschen zu viel.
Das Radfahren so hat dieselbe Lackierung.
Hinten mit so ein paar, mit dem Daumen ein bisschen was abmachen und oben hinkleben und seine Hände.
Meinst, 4 Farben reichen auch am Rad? Ja, aber das hat mich eben überrascht, weil beim Rad haben sie die exakt gleiche Lackierung. Also ja, kann man ja sagen, werden ja beide von Specialized, beide Teams ausgestattet. Auch der Helm ist dasselbe Modell, aber die Lackierung irgendwie nochmal ein bisschen anders, warum auch immer.
Ja, da hat Anna van der Breggen wahrscheinlich ein bisschen mehr Style. Ich habe sie auch nicht mit so einer großen hässlichen Uhr rumfahren sehen wie Julia Alaphilippe. Ich sehe schon, Lukas Bergmann schaut sehr, sehr grimmig, weil sein absolutes Idol hier kritisiert wird. Das gefällt ihm gar nicht. Normalerweise ist ja Lukas zuständig für solche Überleitungen wie jetzt, aber gerade hat er sich gedacht, nee, darauf reagiere ich jetzt überhaupt nicht, was die zwei Trottel hier sagen.
Das ist jetzt deine Interpretation. Meine Interpretation davon ist, dass ich jetzt einfach nur überlegt habe, welche Klassiker sprechen wir jetzt noch an auf dem Weg Richtung Strade Bianche. Da brauchen wir keinen Hehl draus machen. Das war das große Highlight, über das wir hier ausführlicher sprechen wollen. Es war am Tag danach Kurne, Brüssel, Kurne. Und sagen wir so, der Sieger Mats Pedersen war nicht die Story des Tages. Bei Nein. Kurne, Brüssel, ja. Kurne.
Absolut nicht. Es war, und über den werden wir, du hast es gerade schon gesagt, später noch wahrscheinlich noch mehr sprechen. Es war mal wieder Mathieu van der Poel, der sich einfach gedacht hat, Solo-Attacke 80 Kilometer vom Ziel, richtig Bock. Und er hat sich einfach, und das beschreibt, glaube ich, ganz gut, du schüttelst den Kopf, täusche ich mir jetzt? Das war doch Kone, bisschen Kone, oder?
Ja, es war das.
Aber richtig.
Ja, schon. Ja, das kann man lustig finden, aber offensichtlich interessieren ihn solche Rennen einfach nicht.
Also, ja, darauf wollte ich gar nicht hinaus.
Was das
beschreibt
ist.
Ganz gut den Typ von Mathieu van der Poel. Und da können wir gleich darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, weil ich finde es gut. Und warum diese Person, weil Bergi hat schon angesprochen, gefühlt haben am Tag danach mehr über Mathieu van der Poel gesprochen als über den Sieger Mats Pedersen, weil van der Poel einfach die komplette Show da durchgezogen hat und zumindest 60 Kilometer alleine gefahren ist. Alle haben das ganze Rennen nur über ihn gesprochen. Am Ende war es dann wieder ein Sprint, ja, da entscheidet sich das Rennen schnell. Aber der Kerl hat, glaube ich, einfach so Bock, wenn es jetzt nicht das große Rennen ist, wie zum Beispiel Strade Bianche, wo er dann sagt, da fahre ich wirklich auf Sieg, einfach eine Show zu machen. Er hat dann auch einfach unter der Woche, war nochmal dieser Groupie Les Amis, glaube ich, und da gibt es die Journalisten, die berichtet haben, er hat eigentlich kurz vorm Start nochmal kurz nachgefragt, ja, ab wann ist eigentlich TV-Coverage? Ich habe wirklich das Gefühl, der überlegt sich, was mache ich heute, wie kann ich mich da bestmöglich ins Schaufenster stellen, wie kann ich eine Show abziehen, wie kann ich auch, klar, meinen Sponsor repräsentieren, aber ich glaube, der Kerl hat einfach nur Bock, eine Show zu machen. Und ich glaube, dass das gut ist für den Radsport, weil
Nein. Was
passiert sonst wie 4 Stunden Rennen und dann nur der Sprint? Du brauchst solche Leuchttürme, du brauchst solche Figuren, die da einfach eine Show abziehen und die einfach polarisieren und Bock machen.
Nee, bei Klassikern genau nicht. Ich will das folgendermaßen begründen. Und zwar greift er 80 Kilometer vor Ziel an und ab da ist das Rennen tot. Ab da passiert gar nichts mehr. Er fährt vorne, alle anderen Teams sind sich einig, den holen wir ein. Fahren hinten alle zusammen und dann kommt es am Ende zum Sprint. Klassiker zeichnen sich ja genau dadurch aus, dass sowas nicht passiert. Und wenn Mathieu van der Poel ist ein gutes Recht, das zu machen, will ich ihn auch gar nicht dafür zu kritisieren, aber das macht Klassiker kaputt. Alaphilippe hat das auch gemacht, das macht das Rennen dann auch bei Omloop Het Nieuwsblad, ist es dann ähnlich. Und das macht Klassiker langsamer und vorhersehbarer. Das, was ich exakt nicht will bei Klassikern. Deshalb würde ich mir, kann er das gerne bei der Tour de France-Etappe, soll er das machen, ist mir egal. Aber bei Klassikern, die genau davon nicht leben, was er da getan hat oder wozu es führt, wenn er bei 80 Kilometern angreift, das macht einfach so ein Rennen langsam und kaputt.
Ja, aber irgendwann kommt er durch. Und ich hatte ganz ehrlich, bis 15, bis 20 vor Ziel war ich mir nicht sicher, ob er es nicht doch noch schafft. Weil er kann sich am Ende am ersten bei Kasper Asgreen beschweren und auch Heinrich Hausler, die dann relativ kurz vor Schluss dann nochmal richtig Tempo gemacht haben. Asgreen, irgendwann war es dann doch noch eine Lücke und ich hatte das Gefühl, man ist sich nicht ganz einig, wer da fährt. Und dann hat Kasper Asgreen einfach mal richtig aufs Tempopedal gedrückt und hat richtig durchgezogen und dann kam die Gruppe auch erst dran und man hat dann gesehen, wozu das führt, nämlich, dass de Koenig dann keine Top-Platzierung da holt, weil das war dann fast verschenkt. Am Ende gewinnt der das Rennen oder das Team, das für das Rennen am allerwenigsten gemacht hat, mit Mats Pedersen von Trek Segafredo, weil Trek hast du, also ich habe das ganze Rennen habe ich nicht einmal einen Trek-Fahrer im Bild gesehen. Die haben null Arbeit gemacht, auch am Tag davor schon, nichts erreicht und dann gewinnt er am Ende, aber er kann sich am meisten dabei bei Kasper Asgreen bedanken und wenn der nicht mal beschießt, gut, jetzt fahre ich ran und die sich noch länger uneinig sind, irgendwann kommt Van der Poel damit mal durch.
Ja, ich glaube auch, dass er irgendwann damit durchkommt, aber dann soll er bei 50 Kilometer angreifen und dann wird das Rennen deutlich attraktiver, weil dann sicherlich auch Leute mitgehen, da entwickelt sich eine Gruppe und dann entwickelt sich genau dieses Klassiker-Rennen, was ich so gern mag, ja, diese Unvorhersehbarkeit, wie wir es nachher bei Strade Bianche auch besprechen werden und so war das dann einfach so eine klassische Aufholjagd auf Ausreißer, die mir dann halt auch nicht so sehr gefällt.
Ja, aber gut, man muss ja wirklich sagen, was soll Mathieu van der Poel in so einem Rennen? wenn er das gewinnt, ganz normal,
richtig,
interessiert es keinen. Und aus seiner Sicht kann ich das schon verstehen, dass er sagt, ja gut, hier kann ich mir mein Image einfach als spektakulärer Fahrer weiterhin aufpolieren. Ob ich das Rennen jetzt gewinne, das ist dann wiederum vollkommen egal. Aber wenn ich einfach bekannt bin als der Typ, der spektakulär fährt, der auch mal solche Ausreißversuche und so, da gewinnst du ja nur Fans im Radsport erstmal.
Ja, mich nicht, aber ich kann schon, ich kann ja auch nachvollziehen, warum er das macht. Und es ist ja auch sein gutes Recht, ich will ihm ja das ja gar nicht absprechen. Soll er ruhig weitermachen. Ich finde nur, es wäre ein spannenderes Rennen geworden, hätte er das nicht getan. Und ich will natürlich immer das spannendstmögliche Rennen sehen, das es dann am Ende gibt, ja. Aber jetzt, wir werden jetzt ja über Strade Bianche sprechen und da gibt es ja keine zwei Meinungen dazu, wer da der beste und spektakulärste Fahrer war. Und auch für mich absolutes Spektakel, dieses Rennen.
Ja, bevor wir aber dazu kommen, müssen wir noch auf ein Rennen von Mathieu van der Poel von unter der Woche, Les Amis.
Es gab ja schon wieder so viele Rennen.
Sprechen. Und das ist jetzt vielleicht nicht das allergrößte Rennen, aber es war deswegen, hat es für Aufmerksamkeit gesorgt, weil bei Alaphilippe der Lenker gebrochen ist. Und das hatte wiederum.
Bei
Van der Poel, was habe ich gesagt?
Alaphilippe. Ich weiß, du denkst zu viel über Julien nach, aber...
Du denkst, das hängt dir immer noch nach, dass wir seine Lackierung kritisiert haben. Jetzt,
wir sprechen jetzt über Mathieu van der Poel und seinen Lenker. Also, er ist gebrochen. Thomas, hilf mir weiter. Du bist natürlich unser absoluter Radspezialist. Es war das Airroad von Canyon, das danach auch aus dem Handel genommen wurde, auch mit dem Hinweis, dass alle, die das haben, es erstmal nicht fahren sollen. Alle anderen Teams und Fahrer wurden auch gewarnt und haben gesagt, das aktuelle Airroad fährt man erstmal nicht. Aber Mathieu van der Poel ist trotzdem mit dem Airroad gefahren bei Strade Bianche. Ja,
wir sollten uns jetzt ich will das gar nicht zu lange ausufern lassen, ich versuche es kurz zu fassen. Also du hast recht, er hat ja diesen Lenkerbruch gehabt, hinten am Bremsgriff oder am Schalter auch, hat dann deswegen, ist trotzdem noch weitergefahren, ist am Oberlenker dann noch ein bisschen den Sprint angefahren für seinen Teamkollegen. Das hängt damit zusammen, also womit es zusammenhängt, weiß man noch nicht. Aber die Warnung ging deswegen raus an alle Besitzer dieses Rads, weil das neue Modell von Canyon, das neue Airroad kam, glaube ich, Ende letzten Jahres erst raus. Und sie haben dabei zum ersten Mal auf ein voll integriertes Cockpit gesetzt, nämlich wo nicht die Schaltzüge oder Kabel noch vorne um die Gabel rumgewickelt sind und erst dann ins Oberrohr quasi in den Rahmen gehen, sondern schon voll integriert im Cockpit auch. Und deswegen wollten sie das erstmal untersuchen, woran das liegt. Das weiß man noch nicht. Also es wurde ja dann viel über Canyon gespottet. Am Ende ist es aber, denke ich, auch die richtige Entscheidung, erstmal zu sagen, hey, wir untersuchen das, mal schauen, woran es liegt. Es kann ja auch wirklich einfach nur Pech gewesen sein. Also solche Sachen passieren halt mal. Es ist halt deswegen so groß geworden, weil es Van der Poel war und weil es das neue Rad von Canyon war. Und dann hieß auch an den Teams, auch ihr bitte das neue Airroad-Modell so erstmal nicht benutzen. Dann hat man bei Strade Bianche gesehen, einige steigen einfach auf das andere Modell, also nicht Aero-Modell, sondern das Ultimate, das Bergrad um. Manche, die meisten bei Alpecin Phoenix hatten das alte Airroad-Modell, den alten Rahmen, und Mathieu van der Poel ist den neuen Rahmen gefahren, aber mit einem anderen Lenker. Das hat man dann danach, gab es auch noch ein offizielles Statement von Canyon. Es hieß dann ein adaptiertes Cockpit, aber man hat es gesehen, der Rahmen, alles ist gleich, das ist das neue Modell, nur dass eben auch diese Kabel nicht im Lenkervorbau in der Einheit integriert sind, sondern außen verlaufen. Was jetzt zu der lustigen Diskussion führt, was heißt in dem Sinne adaptiert? Es gibt diesen High-End-Rahmen nicht mit entsprechend Löchern im Rahmen, wo die Bremskabel dann reingeht. Also ich glaube, werden in Koblenz wahrscheinlich mal ein paar Tage die Köpfe geraucht haben, weil sie sagen, scheiße, was machen wir jetzt? Das kann unserem großen Aushängeschild nicht passieren. Und dann kam mal kurz der Mechaniker mit der Bohrmaschine und hat da mal schön eben in den 8.000-Euro-Rahmen reingebohrt. Also ist nicht bestätigt, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Weil
also
ich
es
weiß
lag
nicht,
eben, um das nochmal aufzugreifen, es lag eben daran, dass beim neuen Rad, mit dem Van der Poel jetzt gefahren ist, dann die Schaltzüge eben nicht mehr integriert waren, sondern da musste man eben dann mit dem neuen Lenker die Schaltzüge wieder durch den Rahmen durchlegen und deswegen musste es diese Löcher geben. Aber das
genau, weil den Rahmen gibt es, aber dieses High-End-Modell gibt es nur voll mit voll integrierten Kabelzügen und deswegen werden die da spontan einfach mal kurz überlegt haben, gut, was machen wir? Geben ihm das alte Modell? Nee, ist auch kacke. Wirksamer ist es wahrscheinlich, ihm doch das neue Modell zu geben, weil das wollen sie auch verkaufen und nur den Lenker quasi den rauszunehmen, weil da, das ist ja gebrochen, das passiert, das untersucht man auch noch, bin gespannt, was da auch rauskommt. Man hat gesagt, gut, irgendwie einen alten Lenker oder jetzt keinen alten, aber ein anderes Modell, das nicht ganz neu ist und zack, hier einmal mit der Bohrmaschine reinflexen und Kabel reinschieben.
Aber ist jetzt die Frage, ist es dann was Canyon verkaufen will, glaubst du, oder ist es was Mathieu van der Poel unbedingt fahren wollte? Weil das, was ja diskutiert wird, ist, dass das Aero schon einen Vorteil in Sachen Watt bringt, aber deutlich schwerer jetzt gewesen wäre als das Ultimate. Also es hat van der Poel vielleicht auch mehr auf Watt-Vorteil gegenüber Gewicht gewählt und wollte unbedingt dieses Rad fahren. Das weiß man jetzt natürlich nicht, woran es liegt. Wir wollen jetzt dann auch nicht zu lange natürlich drüber diskutieren, aber das ist ja auch ein ganz interessanter Gesichtspunkt dabei.
Eine Sache, die vielleicht auch eine Rolle spielen könnte, ist, glaube ich, die Tatsache, dass er sich wahrscheinlich wohler fühlt auf dem Rad. Also der ist jetzt einfach sehr, sehr lange, glaube ich, jetzt auf diesem Rad gefahren. Was heißt sehr, sehr lange? Aber der hat das ja schon ein Weilchen jetzt. Und dann einfach zurückzugehen auf ein anderes Rad, da muss es nochmal, also da geht es ja um Millimeter. Bei uns wird es ja eher Pi mal Daumen eingestellt, wenn wir da uns aufs Rad setzen. Aber da geht es ja um Millimeter Einstellungen und so weiter. Das ist vermutlich gar nicht so einfach, da wieder zurückzugehen erstmal. Und die Frage ist, kriegt man so schnell das alte Rad überhaupt her? Also Canyon hat jetzt ja nicht 4000 Räder zur Verfügung, die sie jetzt einfach mal austeilen können.
Ja, aber das werden sie hinbekommen.
Ja, für Van der Poel sind es ja auch gefahren.
Die haben ja die alten Modelle einfach, die sind sie ja bis Herbst letzten Jahres sind ja alle das Modell noch gefahren. Also auch bei Flandern-Rundfahrt letztes Jahr, da war, glaube ich, das mit der Anfang vom neuen Modell, das er gefahren ist, aber die sind sehr lange das alte Airroad noch gefahren, das hätte er auch fahren können. Und ganz ehrlich, also Canyon wird das wohl schaffen, dann das Aushängeschild entsprechend einzustellen. Da wird es dann nicht bei Van der Poel, sondern eher bei, ja, es waren ja auch noch zwei andere Teams, sind ja Canyon gesponsert, oder dann wird vielleicht eher Fahrer Nummer 6 oder 7 irgendwie das nicht perfekte Modell bekommen, und für Van der Poel werden sie es aber wohl schaffen. Wenn sie es mal schaffen, eben kurz da Löcher reinzubohren und das entsprechend zu adaptieren,
aber
wenn sie es beim wahrscheinlich größten Aushängeschild der Firma auch hinbekommen.
Ist natürlich interessant. Man lernt immer als jemand, der sich einen Carbonrahmen kauft, man muss ganz genau darauf achten, dass da keine Schläge von der Seite kommen, dass man da, wenn man gestürzt ist, noch eben genau guckt, kann man das weiterfahren, weil das ist immer die Gefahr, dass so ein Carbonrahmen dann nachlässt und dann irgendwann bricht bei entsprechenden Belastungen. Und dann bohrt man da einfach Löcher rein. Und es
Berge, pass mal auf, wenn wir im Sommer in Radurlaub fahren wieder. Sonst, das kann man sagen, immer schön mit dem VW-Bus ab nach Italien. Und sonst hat man dabei, gut, was nimmt man mit? Ersatzschläuche, einen Reifen. Letztes Jahr hatten wir zum ersten Mal auch einen Satz Laufräder dabei. Wenn was passiert, nächstes Jahr schön die Bohrmaschine mit drin. Keine Sorge.
Weiß ich nicht, ob irgendjemand von uns sich das leisten kann.
Ach, ich bohre dir schon in dein Rad rein.
Voll integriert. Keine Sorge. Ja, aber bei mir sind sie ja schon drin, die Löcher. Da sind ja die Schaltzüge außen.
Ich bohre dir auch noch andere Löcher rein.
Ich will nur eine Sache sagen, warum ich auch das angesprochen hatte. Ich habe davon ehrlich gesagt erstmal gar nicht so viel Ahnung, ob die noch genug Räder davon haben. Ich will nur verweisen einmal auf den Vartasia-Podcast. Die haben eine Folge dazu gemacht, die ich letztes Jahr schon mal erwähnen wollte, habe es damals vergessen. Die heißt "Ich will ein Profirad" vom 30. November. Und da haben sie sich mal damit auseinandergesetzt, wie kann man eigentlich sich ein Profirad kaufen, weil die Teams dann doch immer wieder ältere Räder verkaufen, braucht man ein bisschen Kontakte oder so weiter. Eine sehr, sehr spannende Folge, könnt ihr gerne mal reinhören. Und da merkt man, die haben die jetzt auch nicht immer auf Vorrat, aber ihr habt natürlich vollkommen recht, dass Mathieu van der Poel da schon das Rad hingestellt bekommt, das ihm behagt.
Also das von Van der Poel mit dem gebrochenen Lenker möchte ich nicht kaufen.
Doch, das nehme ich schon. Da baue ich mir einen anderen Lenker rein, aber das Rad nehme ich, keine Sorge, das nehme ich sofort.
Man braucht ja nur ein bisschen Lenkerband rum, oder? Dann geht es wieder zusammen.
Dann geht
ja,
es schon einfach,
ja. Wie lernt man im Ingenieurstudium hier das Panzertape? WD-40 oder Ducktape? Eins von beiden hilft immer.
Aber genug über das Rad diskutiert. Jetzt wollen wir über den Mann sprechen, der darauf saß. Das Rad hat gehalten, so viel steht fest. Und es hat auch enormen Wattzahlen standgehalten, die Mathieu van der Poel bei der Strade Bianche da abgeliefert hat. Für alle, die es nicht gesehen haben, es gab eine Achtergruppe mit all den Fahrern, die man sich, glaube ich, wünscht als Klassiker-Fan, die da vorne mit drin waren. Also da waren sie alle mit dabei, Alaphilippe, Wout van Aert, Mathieu van der Poel.
Es gab davor schon mal eine Gruppe. Also zu dem Zeitpunkt war ja jemand wie Greg van Avermaet zum Beispiel, von dem ich insgesamt sagen muss, deutlich mehr erhofft oder erwartet hätte, war ja dann schon wieder eingeholt. Da war vorher auch schon mal eine Gruppe, wie gesagt, Greg van Avermaet war schon vorne, also war es keine ganz unbekannte Gruppe. Und dann hat sich irgendwann herauskristallisiert, dass diese sehr, sehr prominente Gruppe, die du gerade angesprochen hast, dann das Rennen unter sich ausmachen wird, ja.
Aber was hat Michael Scheer letzte Woche gesagt? Die erste Gruppe kommt immer wieder zurück. Er meinte das natürlich bei der Windkante, aber in dem Sinne hat es dann auch gestimmt. Sie kamen wieder zurück und dann hat sich eben diese Spitzengruppe, die dann ja auch, wo dann auch klar war, okay, aus dieser Gruppe wird der Sieger dieses Rennen kommen, formiert. Und da war dann eben Wout van Aert, Mathieu van der Poel dabei mit Tadej Pogacar und auch Egan mit Egan Bernal, zwei Toursieger. Also auch die haben mich überrascht. Pitcock
und
sah sehr stark
Michael
aus. Michi Gogel in absoluter Topform. Also er ist
geil.
Richtig stark. Auch die Rennen davor gefahren. Von dem her konnte man da schon so ein bisschen Außenseiter-Tipp auf ihn setzen, dass er da mitfährt. Und diese Gruppe ist dann eigentlich...
Lass mich kurz sagen, ich habe es auf Englisch geschaut und die englischen Kommentatoren, die haben das richtig breit ausgewalzt. Die haben durchgängig Sätze gesagt wie Cyclocross-Weltmeister, Tour de France-Sieger, Weltmeister, Monumentgewinner und Michael Gogel. So ging es eigentlich im Grunde 10 Minuten lang. Die haben sich
so
kaum einbekommen.
Ja,
das ist einfach, also das ist ein Riesenrennen gefahren, das muss man einfach klar so sagen.
So gut.
Lukas, Außenseiter-Tipp, aber Geld hätte er jetzt auch nicht mehr auf den gesetzt, aber sehr, sehr gut, auch ein sehr, sehr gutes Zeichen für Kubeka Assos, die ja wirklich Probleme hatten, überhaupt das Geld zusammenzubekommen, ganz, ganz schwierig, ihre Mannschaft zusammenzustellen, und wir werden nachher noch sicher drauf kommen, die haben noch weiterhin ein gutes Rennen gefahren.
Man merkt schon, ihr seid heiß zu diskutieren. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz das Rennen für alle, die es nicht gesehen haben, in 2-3 Sätzen zusammenzufassen, um dann darüber zu diskutieren. Aber ich komme gar nicht so weit. Was ich sagen wollte, bis 12 Kilometer vor Schluss war dann diese Gruppe beieinander. Dann gab es die Attacke von Mathieu van der Poel. Alaphilippe konnte noch folgen, genauso wie Egan Bernal mit leichter Verzögerung. Der ist dann wieder rangefahren. Und die drei sind da zusammen in den Schlussanstieg gegangen, Richtung Siena, in Siena. Und dann, das glaube ich, hat jeder, der sich mit Radsport beschäftigt, irgendwie in den sozialen Netzwerken gesehen, gab es die Raketenattacke von Mathieu van der Poel, der Alaphilippe und Egan Bernal stehen lassen hat, gewinnt das Rennen vor dem Weltmeister Alaphilippe und dem ehemaligen Tour de France-Sieger Egan Bernal.
Okay,
eins
danke
vorab
für die Zusammenfassung.
Eins vorab, okay. Sportliche beiseite. Ich als größter Italien, als größter Toskana-Fan unserer Gruppe, ich muss einfach sagen, also das...
Weiß ich nicht, ob du das bist.
Ja, ich würde sagen ja, ohne zu wissen, wie sehr ihr das mögt, würde ich mich da trotzdem in die Pole-Position schieben, ungefragt. Also ein unfassbar schönes Rennen. Also wer sich das
so
anschaut,
geil.
diese ganze Landschaft, die da gezeigt wird, ist unglaublich. Also nur für diese Beauty-Shots, wie man im Fernsehjargon sagt, nur für die lohnt sich, dieses Rennen anzuschauen aus dem Helikopter. Schön mit den Radfahrern über die Schotterstraßen und im Hintergrund die Hügel der Toskana. Unfassbar schön.
Kannst mal Bergi fragen, wie oft ich das erwähnt habe. Wir haben nämlich zusammengeschaut, saßen bei mir auf dem Sofa, schön Weißbier eingeschenkt, haben das angeschaut und ich glaube, ich habe alle 5 Minuten gesagt, oh, guck mal da. Und dann immer, wenn diese geilen alten italienischen Villen da irgendwo am Ende zu erkennen waren, so, oh, jetzt da oben sitzen, schön Wein trinken und das angucken. Ah, oh, herrlich.
Ja, es war was fürs Auge. Definitiv.
Aber hallo.
Und man hat dieses Jahr auch was gesehen im Vergleich zum letzten Jahr. Es war nicht ganz so heiß, dadurch war nicht alles absolute Sandwüste. Und man konnte auch den Fernsehaufnahmen folgen.
Ja, aber über die Fernsehaufnahmen müssen wir später auch noch sprechen. Okay.
Das stimmt.
Eins nach dem anderen. Du hast das Renngeschehen ja schon zusammengefasst und wir haben dich zweimal unterbrochen. Entschuldigung dafür. Aber wenn wir dann uns auf das Rennfinish konzentrieren oder, sag ich mal, die entscheidenden Phasen, nämlich da, als Mathieu van der Poel und auch Alaphilippe zum ersten Mal das Tempo angezogen haben, die größte Überraschung wahrscheinlich war ja da, dass Wout van Aert schon mal sauber stehen gelassen wurde, irgendwann auch. Und auch Tadej Pogacar und so da nicht mehr folgen konnten.
Aber Egan Bernal folgen konnte.
Aber Egan Bernal, und das waren die Überraschungen. Und davor wurde auch Fuglsang, der war wahrscheinlich, ja, der hat sich am meisten darüber aufgeregt, dass er es auch gar nicht mehr mit in diese Siebener-Gruppe geschafft hat, distanziert. Und dann, das fand ich ganz spannend, die vorne zünden den Turbo. Wout van Aert, waren ja alle am Spekulieren, sein erstes Rennen, wie fit ist er schon? Er ist schon fit, aber noch nicht ganz da auf dem Level, logischerweise, kann sein, kommt gerade aus dem Trainingslager, ja. Und bei Tadej Pogacar war ich auch sehr überrascht, muss ich sagen, dass jemand wie Bernal, der auch schon Rennen gefahren ist, und also der aus einer ähnlichen Situation vielleicht wie Pogacar kommt, da doch noch folgen kann. Das hat mich sehr überrascht. Also Pogacar hatte wohl auch Pech, ist während des Rennens mal gestürzt, das hat man im Fernsehen nicht gesehen, hat er nur danach gesagt, dass er trotzdem happy ist eigentlich mit dem Rennen. Aber das war schon eine sehr interessante Konstellation. Wer da stehen gelassen wird und dass Bernal da mitfährt, das muss ich ja fast sagen, das war aus der Top 10 oder aus der Top 5 am Ende für mich die größte Überraschung, dass ein Trio, wenn du gesagt hättest, ja, am Ende ist ein Trio vorne, auf Bernal wäre ich nicht gekommen. Super starkes Rennen.
Nee, man hätte ja natürlich Bernal und Van Aert ausgetauscht. Dann macht aber Bernal, also erstmal ist er wahnsinnig stark, dass er da mitkommt.
Noch Pogacar.
Ja.
Also Pogacar hätte ich da eher noch gesehen als Bernal. Das hat mich noch mehr überrascht. Wout war so, okay, kann man nicht wirklich einschätzen, aber Bernal und Pogacar sind beide schon Rennen gefahren und dass Bernal da noch länger kann, hat mich überrascht.
Und dann hatten wir eben die Situation vorne die drei und hinten die Vierergruppe mit Van Aert, Pidcock, wer war noch dabei, Google und habe ich jetzt vergessen. Pogacar, natürlich. Und dann fand ich ganz spannend, dass die Leute erstmal alle ihre Karten, glaube ich, richtig gespielt haben, auch vorne. Alaphilippe hat nicht so viel Führungsarbeit gemacht, völlig zu Recht, weil ihm muss auch klar gewesen sein, dass er da am Schluss dann erstmal wahrscheinlich den Kürzeren ziehen würde hinter Van der Poel. Und Egan Bernal hat aber Führungsarbeit gemacht. Und ich glaube, er hat die Führungsarbeit gemacht, vollkommen zu Recht, weil er wusste, dass er gegen beide keine Chance hat. Aber wenn die Gruppe von hinten auffährt, dann wird er Fünfter. Und so hat er einen Podiumsplatz sich gesichert, weil es einfach nicht wahrscheinlich war, dass wenn Pidcock und Bernal in dieser Siebenergruppe ankommen, das ist es eher wahrscheinlich, dass sie Platz 6 und 7 belegen, als dass irgendeiner von ihnen aufs Podium kommt. Deshalb ist meiner Sicht sehr, sehr richtig, was Bernal da gemacht hat, die Führung komplett mit durchzugehen.
Bernal hat aus seiner Sicht das absolute Maximum rausgeholt. Ja, absolut. Das ist echt stark gewesen.
So sind sie Dritter und Fünfter geworden, Bernal und Pidcock. Also Ineos kann auf einmal Klassiker fahren. Bei Eintagesrennen, zwei unter den Top 5. Weiß ich nicht, wann ich das mal gesehen habe.
Und es ist nicht Kwiatkowski. Kwiatkowski hat Strade Bianca ja schon zweimal gewonnen, aber diesmal nicht.
Ja, das wäre echt gut. Man hat das auch wieder genau gesehen, was das für Fahrertypen sind. Als dann diese Attacke eben kam, Van der Poel zündet das erste Triebwerk, wie ich es jetzt vielleicht mal sagen würde. Alaphilippe hat schon leichte Schwierigkeiten, aber kommt auf jeden Fall noch mit. Und dann sah es ja erst aus, als ob es nur die zwei schaffen. Da war so eine Lücke, aber Alaphilippe kommt mit. Und Bernal kam da nicht ganz mit, aber einfach, weil er halt diese Spritzigkeit nicht hat, aber halt lange in einem hohen Bereich fahren kann, hat man dann gesehen, das hat dann so eine halbe Minute gedauert, bis der dann auch wieder zu diesen drei aufgeschlossen hat, wo eben die anderen nicht mitgehen konnten. Das fand ich da ganz spannend zu sehen, diese Spritzigkeit, die Van der Poel und Alaphilippe da haben, das ist einfach unfassbar.
Und Spritzigkeit, aber Bernal dann ist auch stark. Spritzigkeit ist das entscheidende Schlagwort, weil über den Schlussanstieg, da braucht man gar nicht so viel taktisch sprechen, weil der Kollege, der gewonnen hat am Ende, Mathieu Van der Poel, der hat sich einfach gar nicht mehr umgedreht. Der ist da unten reingefahren, ich glaube, die fahren unten rein, da sind es noch 1,2 Kilometer oder so. Und ab diesem Zeitpunkt, er war vorne, hat er sich nicht mehr umgedreht. Er ist einfach, er wusste, er ist hier der Stärkste, wer soll mich schlagen, was soll's, ich fahre mein Tempo, irgendwann setze ich eine Attacke und dann ist er gelaufen.
Ja, da hat er dann das zweite und das dritte bis fünfte Triebwerk gezündet, weil das war wirklich krass. Die sind da reingefahren unten und dann ist er ja schon mal aus dem Sattel gegangen. Ich habe es im englischen Kommentar nochmal angeschaut. Die dachten erst, das wäre schon die Attacke, weil da ist Alaphilippe dann auch mit und beide aus dem Sattel. Aber das war noch lange nicht alles, wie man danach gesehen hat. Und dann irgendwann steht er auf und leck mich am Arsch. Ich kann es nicht anders sagen. Also wie man auf so einer Rampe jemanden so schnell so viel Zeit oder so viel Weg abnehmen kann. Also wie schnell da ein Loch war einfach und wie groß dieses Loch war gegen jemanden wie Alaphilippe, der normalerweise andere Leute so aussehen lässt, wie Van der Poel ihn da hat aussehen lassen. Das war unfassbar. Hat richtig Bock gemacht anzuschauen. Ich glaube, ich habe mir das Finish mittlerweile schon 10-mal angeschaut. Crazy, crazy gut, muss man einfach sagen.
Dann versorg uns doch mit den Zahlen dazu, Thomas. Du hast es doch nicht nur mit den Augen analysiert, sondern auch mit dem Verstand.
Stravazen.
Ah, endlich. Ja, danke dafür. Also ich habe heute mehr Zeit meines Tages daran investiert, als es gut gewesen wäre. Aber Mathieu van der Poel, danke dafür. Du hast deinen ersten Strava-Post seit einem halben Jahr gemacht und es war genau der richtige. Ich glaube, er will das auch. Er will sagen, hey Leute, guckt mal her, wie geil ich bin. Aber auch vollkommen zu Recht. Ich habe da heute mal ein bisschen Zeit reingesteckt, das zu analysieren auch. Letztlich hat das Blöde ist, ich habe dann eine Stunde später gesehen, Alpecin Phoenix hat alle Zahlen auch schön aufgelistet, auf Twitter gepostet. Ich hätte mir viel Zeit davon sparen können, aber egal. Spannend an sich ist natürlich erstmal, klar, das ganze Rennen ist ja schon mal, also diese knapp 5 Stunden, Normalized Power 389, ist jetzt schon nicht so schlecht, aber die entscheidenden Stellen sind natürlich andere. Die letzten 1,5 Stunden, Final 60 Kilometer, 439 Watt Normalized Power und jetzt kommen zwei ganz interessante Stellen. Diese Ziel, das du angesprochen hast, der letzte Sektor, das war 13 Kilometer sowas, glaube ich, vor Ziel, 60 Sekunden lang 738 Watt. Also da, als er das erste Triebwerk gezündet hat, war schon mal komplett krank. Und dann fahren sie unten in den Anstieg rein und da gibt's so zwei Abschnitte, die man sich da gut anschauen kann. Also ich kann es nur allen empfehlen, wenn ihr Strava habt, schaut euch die Aktivität mal an, geht auf das Analyse-Tool. Man sieht ganz gut, wo die Attacke gesetzt wurde. Da rastet es nämlich mal komplett aus. Aber sie fahren unten ganz locker rein, sind auch noch 220 Watt, sowas kann jeder Amateurfahrer oder Hobbyfahrer wahrscheinlich auch nochmal mitgehen. Dann kommt dieser erste Teil, wo er schon mal aus dem Sattel geht. Da fahren sie schon mal ein Stück mit 550 Watt circa rein. Und dann kommt diese Attacke 15 Sekunden lang im Schnitt 1100 Watt. Und da siehst du mal, das brauchst du also, um da oben reinzufahren. Auch richtig schön hoher Puls, den hat er auch gleich mit dazu gepostet. Also das Herz geht auch schon mal auf 187 Schläge die Minute darauf. Das muss man dann halt leisten können, um einfach mal Julien Alaphilippe komplett zu zersägen. Aber es war unfucking fassbar. Spannend ganz kurz, wenn wir noch bei Strapazen sind, finde ich trotzdem, er hat auf diesem letzten Anstieg nicht die Bestzeit. Er ist da nur auf Platz 11. Da ist zum Beispiel jemand wie Romain Bardet, der wurde, glaube ich, am Ende 20. ist da 3 Sekunden insgesamt schneller hochgefahren als der. Und das finde ich spannend. Ist natürlich schwierig immer nur mit den Daten. Da können auch GPS-Fehler, was auch immer dabei sein. Aber ich glaube einfach, dass es Taktik halt natürlich nicht das Schnellste ist. Wenn du da Mann gegen Mann fährst, wenn der auf Platz 20 reinfährt, fährt er wahrscheinlich den ganzen Anstieg, Romain Bardet meine ich jetzt, konstant auf einem sehr hohen Level hoch. Und bei Mathieu van der Poel hast du ja schon gesehen, dass dieses, auch wenn er sich nicht umgedreht hat, das war natürlich taktisch noch eine Attacke gesetzt, dann bist du halt insgesamt gesehen doch nochmal einen kleinen Ticken langsamer. Fand ich aber interessant.
Ja gut, am Ende hat er ja auch, dann wird es ja oben raus flacher, da macht er sich nochmal das Trikot zu für das Siegerfoto und so.
Auf dem Stück hat er die schnellste Zeit.
Ach echt?
Ab oben, ja. Ab oben hat er die schnellste Zeit. Also der ist, der
am
hat
schnellsten,
nicht locker
wenn er
gelassen.
Sich das Trikot noch zumacht fürs Siegerfoto.
Ja, der hat dann einfach freie Fahrt gehabt und einfach nochmal durchgezogen, aber also der hat ist jetzt nicht wirklich langsam geworden, auch oben um die Kurven immer noch mit Druck rumgefahren, aber ja, fand ich zumindest ganz spannend.
Ein Satz noch, ich glaube, wir haben es sonst ausreichend analysiert, er ist kein guter Fahrer im Feld. Am Anfang hat er immer wieder Probleme, also relativ am Anfang hat er immer wieder Probleme, dass er vorne bleibt. Er kriegt es irgendwie nicht gebacken, dass er in einer guten Position fahren kann. Er fällt immer wieder zurück, ist dann auf einmal wieder auf Platz 25, muss dann wieder nach vorne arbeiten. Das ist nicht optimal für ihn. Ich glaube, hat er einfach noch nicht so viel tatsächlich dann Rennerfahrung auf diesem absoluten Top-Level, auch wenn er dann meistens
gewinnt. Er fährt einfach immer vorne,
richtig,
alleine.
Genau. Er kennt es vom Cyclocross nicht. Ich glaube, das sind Sachen, die er noch lernen muss. Zudem sei noch gesagt, dass sein Team unglaublich stark gefahren ist. Also wir haben ja nicht gesagt, oder wir haben auch ein bisschen gesagt, ja, er ist auch ein bisschen Einzelkämpfer, aber die sind sehr, sehr gut gefahren. Also Kubeka Assos hat ein sehr, sehr gutes Rennen abgeliefert, zu dritt in den Top 15, glaube ich. Ich schaue es gerade nochmal nach.
Mit eben Michael Gogel dann
genau,
ganz als Ausreißer. Aber da war in der hinteren Gruppe hatte Kubeka Assos und dann auch noch eben Alpecin Phoenix mehrere Fahrer, dass es gibt dir einfach eine taktisch so gute Ausgangsposition, werden wir auch gleich nochmal bei den Frauen genau drauf kommen, da war es dann ähnlich. Aber das ist einfach schon stark, wenn du da vorne mit so vielen Teamkollegen noch unterwegs bist.
Ja, Kubeka Assos, jetzt habe ich es hier, Simon Clark wird am Ende 8. Also sehr, sehr gutes Ergebnis und 12. Rob Power, der wäre auch sonst mit dem Namen. Und Alvin Felix hat dann am Ende auf 14 und 15 noch Vermeesch und Peter Wakosch. Also die sind da auch ein gutes Rennen gefahren. Und vor allem noch wichtiger, die waren immer viel in den Ausreißergruppen unterwegs, was dann vor allem bedeutet, dass sie keine Nachführarbeit machen müssen. Also die waren da taktisch sehr, sehr gut aufgelegt. Und ich glaube, Bergi, du hast schon die Überleitung gemacht zum Frauenrennen, wo wir das auch nochmal besprechen.
Ja, eine Sache möchte ich noch sagen, weil es ist natürlich auch ein bisschen interessant, wie die Radsportwelt auf diese Attacke reagiert hat. Alaphilippe hat danach gesagt, ja gut, was soll ich anderes tun? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Der Mann war einfach brutal, Chapeau. Und auch andere Fahrer haben zum Teil dann den Gag gemacht. Sie wissen nicht, ob sie auf der Geraden so schnell sind, wie Mathieu van der Poel an diesem Schlussanstieg.
Also ich habe es nur gesehen, die Spitzengeschwindigkeit war da nochmal 27 km/h.
Das sind über 10% da hoch. Also es ist nicht irgendwie ein leichter Hügel, sondern richtig, richtig steil da. Ich glaube 16 ist es da sogar, wo er angegriffen
hat. Maximum 16, ja. Im Schnitt ist es natürlich ein bisschen weniger, aber das war schon sehr, sehr steil an vielen Stellen, ja. Dann das Frauenrennen, das ja vom Namen her fast noch besser ist. Ich finde Strade Bianche klingt ja schon schön, aber wenn man dann Strade Bianche Donne hört, weiß man wieder, ja, italienische Sprache ist einfach schön.
Das gefällt mir aber auch bei den italienischen Rennen immer sehr gut, dass da das dann immer extra nochmal mit dabei ist, dass es das Frauenrennen ist, weil dadurch kriegen die Rennen einfach einen wunderschönen Klang.
Ja. Jetzt, ihr zwei Sprachgenies, ich habe es natürlich auch nicht gewusst, aber ich habe es gerade mal nachgeschaut. Was heißt Strade Bianche eigentlich?
Die weiße Straße.
Schotterstraße, einfach.
Schotterstraße, okay. Ja, aber weil, also Bianche ist ja weiß und.
Bianco.
Absolut.
Vino Bianco.
Lukas hat es gewusst, sehr gut. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut für uns und dieses wunderbare Rennen auf diesen wunderbaren Straßen der Frauen habe ich fast noch mehr genossen als das Männerrennen, muss ich tatsächlich sagen.
Es war taktisch auch extrem spannend und dadurch auch mit einer überraschenden Siegerin, also es ist mal wieder eine Holländerin geworden, das war dann wenig überraschend.
Eine Holländerin von SD Works, sehr überraschend.
Chantal Vandenbroek-Blaak, sie hat im vergangenen Jahr auch die Flandern-Rundfahrt gewonnen, war auch schon Weltmeisterin, also das ist jetzt kein kleiner Name, der gewonnen hat, aber sie hat eben bei SD Works Anna Vandenbroek ausgestochen, wenn man so sagen will, weil sie eben ganz zum Schluss dann vorne die entscheidende Attacke gesetzt hat, aber auch da war es so, dass sich eine größere Gruppe eigentlich mit allen Favoriten vorab gefunden hatte in Richtung Ziel. Und dann gingen eben die Attacken so richtig los.
Ich muss sagen, beim Frauenrennen hat man aber noch mehr als beim Männerrennen die taktische Überlegenheit des Teams einfach gesehen. Weil das war einfach eine SD-Works-Stärke. Man kann ja sagen, am Ende haben sie 4 Fahrerinnen in den Top 11. Anna Vandenbroek wird ja noch Dritte, Vollering noch Sechste sogar, noch vor Marianne Voss zum Beispiel. Und man hat es ja genau gesehen, weil es war, mir tat ein bisschen Elisa Longo-Borghini leid, die ein sehr gutes Rennen gefahren ist, weil die hat am Ende auf den letzten 10 Kilometern ist die alles von vorne gefahren und wurde dann halt im Sprint einfach abgehängt. Weil das war nämlich genau die Situation, Vandenbroek-Blaak und Longo-Borghini sind vorne und direkt dahinter fährt Anna Vandenbroek und kommt da ran. Und dann war natürlich klar, Vandenbroek-Blaak macht da gar keine Arbeit, weil SD Works sagt, ja, wir schauen einfach, wie es ausgeht. Im Sprint bist du wahrscheinlich noch besser als Longo-Borghini oder haben sich höhere Chancen ausgerechnet. Und wenn die Gruppe zusammenkommt, dann sind wir 2 gegen 1. Und das war genau das Problem für Elisa Longo-Borghini. Die hat dann alles von vorne gefragt. Vandenbroek-Blaak ist einfach nur am Hinterrad gesessen und hat dann halt einfach bergauf halt mal angezogen und ist dann an ihr vorbeigefahren. Was dann am Ende natürlich diese Überlegenheit von SD Works nochmal zeigt und diese taktische Variabilität, die sie da einfach hatten. Und ja, Elisa Longo-Borghini tut mir da ein bisschen leid, weil ich auch irgendwie letztes Jahr das Gefühl hatte, sie ist ja eine Fahrerin, die landet gefühlt in jedem Rennen, dass die ernst nimmt in Top 5. Aber zu den Siegen reicht es oft nicht. Also sie hat viele zweite und dritte Plätze letztes Jahr oder auch vierte Plätze, italienische Meisterin. Das wäre natürlich eh die Geschichte gewesen, als italienische Meisterin da an Siena zum Sieg zu fahren. Sensationell, aber am Ende muss man da, also mir tut es ein bisschen leid, weil sie echt ein sehr starkes Rennen gefahren ist und am Ende wurde es dann keine Italien-Show, sondern mal wieder Holländerin-Show, weil es waren 5 Stück in den Top 7.
Ich möchte noch ein bisschen weiter vorne ansetzen im Rennen, weil auch da hat man schon die Stärke von SD Works gesehen. Und zwar ist die erste richtig ernstzunehmende Attacke, also klar, es gab davor schon einige, viele Attacken, die dann wieder neutralisiert wurden, aber die richtig ernstzunehmende Attacke kam dann eben von Annemiek van Vleuten gemeinsam mit Marianne Voss und Lotte Kopecky. Die waren zu dritt dann nämlich schon ein kleines Stück vorne und dann hatte SD Works aber diese Menge an Fahrerinnen, um dieses Loch einfach wieder zuzufahren. Und das ist schon etwas, was man im Frauenradsport in den letzten Jahren beobachten kann, dass sowas immer besser funktioniert, weil früher war es viel mehr Einzelkämpferinnen und jetzt kommt da einfach viel mehr dieses Teamtaktische mit rein. Und da kann auch so jemand wie eine Annemiek van Vleuten oder eine Marianne Voss, die ja immer so ihre Rennen gewonnen haben, einfach nicht mehr so wegfahren alleine. Und das war dann eben spannend zu sehen. Dann gab es den Zusammenschluss und dann eben die Attacke von Elisa Longo-Borghini zusammen eben mit Chantal Vandenbroek-Blaak.
Wie stark die sind, muss man ja einfach mal dazu sagen. Also Chantal Vandenbroek-Blaak hat vor dieser abschließenden Attacke jetzt, mit der sie dann durchgekommen ist, mit Elisa Longo-Borghini zusammen, hat davor schon 2-3 Mal angegriffen. Also sie war aus meiner Sicht die Option Nummer 3 von SD Works. Sie hat versucht, das Rennen hart zu machen, die anderen aus der Reserve zu locken, die eben wie Marianne Voss da einfach alleine sind und solche Lücken dann zufahren müssen, genauso wie Annemiek van Vleuten von Movistar. die eben auch alleine im Finale war. Und Van den Broek-Blaak hat dann quasi immer so Attacken gesetzt, die man macht, damit die anderen Führungsarbeit leisten müssen und sich kaputt fahren können. Am Ende kam sie jetzt durch. Sie hat auch gesagt, sie war selber sich nicht sicher, ob sie da mithalten kann mit Elisa Longo-Borghini am Schlussanstieg. Konnte sich dann auch zurückhalten, weil sie immer sagen konnte, ihr habt ja schon gesagt, hier da hinten fährt meine Kapitänin und ich mache hier erstmal gar nichts. Und da ist einfach dann Taktik und Mannschaftsstärke so entscheidend. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da so viele Fahrerinnen hat, die natürlich auch die Klasse haben. Also sie ist jetzt ja nicht zufällig da gelandet. Lukas, du hast schon gesagt, letztes Jahr Flandern-Rundfahrt gewonnen. Was man dazu noch sagen muss, es ist ihre letzte Saison. Sie hört nach diesem Jahr auf. Und ich glaube, man hat es auch danach gesehen, sehr, sehr emotional, nochmal so ein Rennen gewinnen zu können in einem letzten Profijahr, ist natürlich absolut grandios. Und man hat auch gesehen, ein bisschen auch wie bei Quickstep kam es mir vor, alle zusammen haben sich da gefreut von SD Works, waren da sehr, sehr happy und gab es irgendwie keine Querelen, dass da jetzt jemand anders gewonnen hat.
Nee, überhaupt nicht. Und Anna van der Breggen ist dann auch noch Dritte geworden. Ich glaube, damit kann sie dann auch leben an der Stelle. Also das ist wirklich beeindruckend. Bisschen schade war es für Lotte Kopecky, sie hatte einen Platten. Sie sah gut aus, als sie da mitgehen konnte mit Van Vleuten und Marianne Voss. Allerdings dann mit einem Platten raus, die hätte sicherlich vielleicht da auch noch vorne mit reingespielt. Aber ansonsten muss man sagen, hatte Elisa Longo-Borghini gegen diese Übermacht wenig Chancen, zeigt sich aber trotzdem auch in überragender Form. Also mit Longo-Borghini ist auf jeden Fall wieder zu rechnen.
Kleiner Tipp an der Stelle noch, wer Lust hat, schaut euch mal die Siegerehrung von dem Rennen an. War ein bisschen lustig anzusehen, muss man sagen. Hier die schöne Sektdusche. Ich glaube, es war Van den Broek-Blaak, die den Sekt aber mal Vollgas ins Auge bekommen hat.
Und sich auch noch von Ander van der Breggen, oder?
Ich glaube auch, ja. Und dann drei, also es war kurz so 2 Sekunden Freude und dann war sie erstmal eine halbe Minute da, um sich irgendwie den Sekt aus den Augen zu wischen. Das hat dann nicht ganz so gut geklappt im Rennen, da muss ich sagen. Ich hoffe natürlich, ist nichts passiert, aber ich habe erstmal mich komplett kaputt gelacht vom Fernseher.
Bevor wir gleich zu unserem heutigen Gast kommen, da geht es auch um den Frauenradsport. Wir wollen auf die Frauenradsport-Saison mit Marlen Reusser zu sprechen kommen, die sehr, sehr gute Teamleistung gebracht hat als Helferin bei der Strade Bianche. Wir haben vor der Strade Bianche mit ihr gesprochen. Trotzdem möchte ich vorher noch ganz kurz sprechen, wer waren eure Enttäuschungen? Jetzt Strade Bianche, würde ich sagen, so das allergrößte, vielleicht das größte Highlight zum Start der Klassikersaison. Viele sagen, es könnte auch ein Monument sein. So viel und so viele Topstars, wie dort immer antreten, ist es auch definitiv eins der am besten besetztesten Rennen. Für mich bei den Herren ein bisschen eine Enttäuschung natürlich. Greg van Avermaet. Er war einmal dann vorne mit dabei, aber er ist auch relativ schnell wieder zurückgefallen. Was glaubt ihr? Ist er einfach noch nicht in Form oder war es einfach nur ein bitterer Tag?
Das werden wahrscheinlich erst die nächsten Wochen zeigen, aber ich stimme da absolut zu. Von ihm hätte man mehr erwartet, er sicherlich auch mehr erwartet. War einer von den Fahrern, die dann nicht ganz so viel geschafft haben. Fuglsang war auch einer, den man noch weiter vorne erwartet hätte. Der hat einfach den Sprung in diese Top-Gruppe nicht geschafft. Der war dann im Nachfolgerfeld nur noch am Meckern beschäftigt, weil er ständig den Arm gehoben hat und gesagt, hey, mach doch mal mehr. Aber um auf diese 7er-Gruppe ranzufahren, entsprechend schwierig. Plus hatten die Hälfte des Feldes, also dieser Nachfolgegruppe bestand aus Teammitgliedern von den Männern da vorne. Also die beiden Alpecin-Fenix-Fahrer zum Beispiel werden da keinerlei Grund gehabt haben, natürlich Nachführarbeit zu leisten. Die muss man da nennen. Und am Ende muss ich sagen, ist für mich auch ein bisschen Bora Hansgrohe ein Team, das da jetzt nicht ganz so stark war. Den besten Fahrer bringen sie auf Platz 32, war das glaube ich, Patrick Konrad. Emanuel Buchmann als bester Deutscher, Platz 40. Wo ich mich frage, ob die da überhaupt mit irgendeiner Strategie hingefahren sind. Also ob das einfach wirklich Pech war oder ob das einfach nur zur Rennhärte und alle sollen mal fahren war. Weil insgesamt, was nur die ersten, keine Ahnung, wir haben jetzt erst 3-4 Wochen ungefähr Saison, aber muss man schon ein bisschen sagen, bei Bora Hansgrohe klappt es noch nicht ganz so gut. Also viele andere Teams haben schon gute Top 5, Top 3 Platzierungen da eingefahren. Und bei dem Rennen, muss ich sagen, dafür viel groß und beliebt und ja, wie viel darüber geschrieben wird und alles, war ich ein bisschen enttäuscht, dass Bora da gar keine Aktien hatte, weil Platz 32 ist dann einfach zu wenig.
Maximilian Schachmann war natürlich auch nicht dabei. Er ist bei Paris-Nizza. Das wäre sicherlich das heißeste Eisen gewesen. Für Nils Pulit ist es nicht die Strecke, die er mag. Er ist definitiv eher einer dann für die Kopfsteinpflaster, Geschichten, die nicht ganz so hügelig sind. Allen voran natürlich Paris-Roubaix. Er war zumindest bei Omloop. Het Nieuwsblad war zumindest schon unter den Top 10. Also er scheint jetzt auch nicht in ganz...
Zweimal Top 10 gefahren, ja, an dem Wochenende.
Ja, bei Kurne-Brüssel-Kurne auch. Da war er dann, glaube ich, Siebter. Also ganz schlecht in Form ist der Mann auch nicht. Muss man abwarten, ob das Rennen kommt, wo er gewinnen kann oder wo er vielleicht sich da in der Ausreißergruppe entscheidend absetzen kann. Ansonsten wird es für ihn auch schwierig. Aber ja,
Bora. Ich will noch einen Namen einwerfen. Matteo Trentin. Der Mann macht mich wahnsinnig. Ich mag ihn ja eigentlich gerne. Aber der ist bei, jetzt schauen wir uns die Rennen an. Kurne Brüssel, Kurne und Omloop Het Nieuwsblad. Zweimal Massensprint, zweimal kaum Sprinter noch dabei. Und der Mann, ich schaff's nicht mal unter die Top 5. Also es ist mir unerklärlich. Ich kann es nicht nachvollziehen. Der muss irgendwann mal was verloren haben, was er mal hatte oder was, vielleicht habe ich auch ihn einfach immer falsch bewertet, das kann natürlich auch sein, aber das ärgert mich ungemein, weil ich doch immer gedacht habe, der wird mal noch ein richtig großer Klassikerfahrer, aber aktuell kann ich es nicht erkennen, weil er dann doch, wo ich dachte, wo seine Stärke liegt, eben in so Sprintgruppen, wo keine oder nicht mehr so viele Sprinter dabei sind, wo er gewinnen kann, dass er das nicht schafft.
Ich sage euch noch, wer meine große Enttäuschung war. Der oder die Regisseurin der beiden Rennen. In beiden Rennen eine Katastrophe im Ziel. Und bei den Frauen ist genau das passiert, was bei den Männern dann auch fast noch passiert wäre, dass man den Anfang der entscheidenden Attacke vor Ziel verpasst hat, aus folgendem Grund. Und ich kann mir jetzt, also wir arbeiten ja alle beim Fernsehen, Jonas, du bist ja auch an diesem Job teilweise beteiligt, wo man hier die Knöpfe drücken muss. Aber man kann da viele Fehler machen und ich stelle mir ein Radrennen wirklich nicht einfach vor zu übertragen. Aber so ein paar Sachen, die begreife ich nicht, wie die passieren können, dass in beiden Rennen, als die Führungsgruppe, ob das jetzt zwei oder drei sind, in den Schlussanstieg fährt und jetzt weiß, jeden Augenblick wird die entscheidende Attacke gesetzt, dann nochmal auf die Verfolgergruppe zu schalten, wo bei den Männern, es waren vier Fahrer, wow, die sind einfach dahin gegondelt, aber klar, da passiert jetzt nicht mehr viel. Und ich bin halb ausgerastet vor dem Fernseher, weil sie fast die Attacke von Van der Poel verpasst hätten, oder es zumindest hätte sein können, weil die wissen ja nicht, wann genau er sie setzt. Also da nochmal umzuschalten, ist ein absoluter Fehler. Und bei den Frauen ist nämlich genau das passiert. Man hat die ersten ein, zwei Sekunden von der Attacke von Van den Broek-Blaak verpasst, weil man nochmal, ich glaube, auf Van der Breggen oder die Gruppe dahinter geschalten hat und das ist, also ich weiß, man muss da ein bisschen abwechseln, was die Bilder geht, man kann nicht zwei Minuten lang ein Bild, aber dann schalt halt vom Heli und auf das erste Motorrad oder was auch immer, weil du weißt bei Strade Bianche genau, wann die entscheidende Attacke kommen wird und die haben sie bei den Frauen ansatzweise verpasst und bei den Männern hätte es auch passieren können, da habe ich mich furchtbar drüber aufgeregt.
Plus, vor allem gibt es ja man sowas, muss lass mich dazu sagen, ja? Es gibt ja sowas, das nennt sich Split. Also man kann zwei Bilder gleichzeitig zeigen. Es ist nicht so schwierig. Und das machen sie nicht. Und ich glaube, jetzt kommt das, wo ich mich noch mehr aufgeregt habe. Weil ich sage mal so, bei Van der Breggen hätte man, okay, da kann man nach hinten schalten. Die ist jetzt nicht so weit von denen auch ins Ziel gekommen. Bei den Männern war es noch ein bisschen schlimmer. Aber das Schlimmste ist, die Zielankunft scheint für den Veranstalter eine Überraschung zu sein. Die fahren da jetzt seit 15 Jahren den gleichen Berg hoch. Aber es scheint immer noch eine Überraschung zu sein, dass der Helikopter die Fahrer da nicht mehr so gut einfangen kann gegen Ende. Also man sieht jedes Mal diese bescheuerten Dächer, man sieht die Fahrer nicht mehr und die Fahrerinnen genauso wenig, aber es gibt auch keine Kameras am Boden, die das einfangen können. Das ist mir unerklärlich. Also als würden die nicht wissen, wo die ankommen. Das ist eine Überraschung.
Es gibt sie schon. Weil sie es
ja, aber zu spät.
Top-Tio wird ja immer von einem Motorrad, ja, aber dann brauchst du halt einfach dieses Motorrad, das entweder bei der Spitzengruppe oder beim Spitzenfahrer hinterherfährt, weil das hast du ja auch nochmal gesehen, auch als sie auf den Heli schalten bei der Attacke von Van der Poel, ist direkt dahinter ein Motorrad, das dann bleibt doch die ganze Zeit nur darauf oder am Ende, du sagst es richtig, sie wissen ja, hey, oben, wenn die oben an den Berg angekommen sind, siehst du nur noch die Dächer von oben, das ist einfach mitten durch die Stadt und durch die Gassen, dann schalt nicht mehr auf den Heli, das müssen die einfach wissen und das ist in den beiden Rennen passiert. Mal wieder. Und da muss ich auch sagen, das geht mir nicht in den Kopf rein. Weil, wie gesagt, es ist nicht einfach, so ein Rennen zu übertragen. Das geht mir auch vollkommen rein. Und da passieren Fehler, absolut. Aber das verstehe ich nicht, wie das immer wieder passiert.
So ist es. Gehen wir weiter zu einer beruhigteren
Gehen wir weiter ganz Schweizer. Kurz an der Stelle, weil wir uns auch erst eine Stunde lang hier rumgequatscht haben. Kleiner Gag dazu noch, dass wir vorher noch nach einem Termin gesucht haben, wann wir aufnehmen. Und wer von euch beiden hat gesagt, ach ja, so viel zu besprechen gibt's ja nicht.
Ja, das war aber ja Ironie.
Das war Ironie. Das habe ich mit Spaß gesagt. Okay.
Also manchmal fragt man sich wirklich, ob Thomas da ein Ironieproblem hat.
Ja, wir haben ja nicht viel zu besprechen. Quatschen einfach nur so eine Stunde rum.
Du weißt, dass ich zu Radsport immer viel zu besprechen habe, Thomas. Von mir aus könnten wir jetzt auch gerne noch mal ein weiteres Stündchen hier machen.
Wir haben dich ja auch schon gebremst.
Nee, wir kommen natürlich zu einer Fahrerin, die erst seit kurzem im Frauenfeld dabei ist, aber da schon für ordentlich Furore gesorgt hat. Marlen Reusser aus der Schweiz. Wir schauen ein bisschen voraus auf die Saison der Frauen. Klar, das eine Rennen war jetzt schon mit Strade Bianche. Und da als kleiner Disclaimer vor dem Interview, über das haben wir mit ihr noch nicht sprechen können, denn das Interview haben wir schon vor diesem Samstag aufgezeichnet, bevor das Rennen war. Also für alle, die sich wundern, warum wir da nicht mit ihr drüber sprechen, das war eben noch vorab. Wir haben sie erwischt im Hotel schon in Siena.
Weil wir letztens in der Schweiz waren und es so schön war, was Michi Scheer von diesen malerischen Alpenländern und den Seen erzählt hat, dachten wir uns, bleiben wir gleich da, es ist schön. Es ist gar nicht so weit weg, wir fahren quasi einmal durchs Emmental bis nach Hindelbank in die Schweiz, Kanton Bern, und begrüßen heute zu Gast Marlen Reusser.
Hallo zusammen.
Jetzt dachte ich schon, wir begrüßen dich in der Schweiz, aber ist gar nicht so. Du bist schon in Siena, Strade Bianche steht vor der Tür, also kurz vorweg, wir zeichnen das Ganze noch vor dem Rennen auf, und du bist im Hotel und wartest aufs Essen, ist das richtig?
Genau so, genau.
Was isst man zwei Tage vor einem Rennen? Ist da schon straffer Speiseplan oder ist es erst am Abend vorher?
Ja, da lasse ich mich auch von meinem Team überraschen. Ich werde sehen, was ich kriege.
Spannend. Um dich mal kurz vorzustellen, wir freuen uns, dass wir direkt wieder einen Schweizer Gast hatten. Das war letztes Mal unser erster internationaler Gast. Und jetzt bleiben wir gleich im Land. Du bist amtierende Vize-Weltmeisterin in Zeitfahren letztes Jahr, bei der WM Zweite geworden hinter Anna van der Breggen. Bist noch gar nicht so lange Profi, fährst für ein italienisches Team und jetzt steht eben Strade Bianche an. Wir wollen mit dir so ein bisschen vorausschauen auf die Frauensaison 2021 und ein bisschen mit dir quatschen. Erstmal, wie geht's dir? Wie war dein persönlicher Saisonstart? Dein erstes Rennen war letzte Woche war es auf Omloop mit Platz 14. Wie persönlich findest du oder wie bist du zufrieden mit deinem Start in die Radsportsaison 2021?
Ja, genau. Ich habe Omloop gemacht und dann auch schon Le Semmel. Also ich habe jetzt schon zwei Rennen in den Beinen. Und ich bin total begeistert von meiner Form persönlich. wie du es richtig gesagt hast, ich bin noch nicht lange Profi und ich mache auch noch nicht lange Radsport. Deshalb ist für mich so taktisch, technisch einfach noch sehr herausfordernd. Aber ich bin überzeugt, ich habe ein gutes Ego. Wenn ich das auch raus habe, dann klappt es sehr gut mit den Rängen dann.
Ist das vielleicht ein Grund, warum du deine größten Erfolge mit auch im Zeitfahren hattest, weil es da noch nicht vielleicht ganz so ein Positionskampf oder so noch nicht so wichtig ist, sondern es mehr um die Leistung geht, weil da Platz 2 bei der WM wahrscheinlich für dich auch der größte Erfolg deiner Karriere, oder?
Genau, absolut. Ist sicher dieser Grund und dann aber auch einfach meine Physis. Ich bin vom Typ her auch gemacht fürs Zeitfahren mit Sicherheit. Also es sind wahrscheinlich die beiden Dinge. Ja.
Du hast 2017, wir haben es gerade schon angesprochen, erst die Lizenz gelöst als Radsportprofi und bist jetzt zum ersten Mal auch in einem World Tour Team. Was hat sich seitdem geändert in diesen 4 Jahren und vielleicht auch jetzt nochmal dieser Schritt in die World Tour rein, zu einem World Tour Team?
Also ich habe 2017 nicht als Profi eine Lizenz gelöst, sondern einfach eine Lizenz gelöst erstmal. Also ich habe 2017 erstmal zu trainieren mit einem Trainer angefangen, überhaupt meine ersten Rennen gefahren. Das war und dann, also ich habe vorher viel Sport gemacht, aber 2017 habe ich erst angefangen mit Radsport und dann 2019 wurde ich Profi, bin beim UCI-eigenen Team, Centre Mondial du Cyclisme, CMC, das kennt ihr vielleicht, dieses Development-Team aufgenommen worden und habe dort eine Saison fahren können. Und dann letztes Jahr war ich bei Bigla Katusha, später Polka. Das war ein Team, das eigentlich vom Level her auf World Tour gefahren ist, aber kein World Tour-Team war. Es gab ja noch, das ist ja im Aufbau, die World Tour der Frauen. Dementsprechend ist der Sprung jetzt vom letzten zu diesem Jahr teammäßig nicht so groß. Es ist einfach ein anderer Titel, den das Team trägt. Aber natürlich die Saison ist eine ganz andere, weil letztes Jahr habe ich dann kaum World Tour Rennen fahren können, weil wir ja nicht viele hatten. Und die meisten, die jetzt anstehen, habe ich dementsprechend noch gar nie gefahren. Also ich bin sehr gespannt, wie es kommt.
Jetzt hast du schon angesprochen, du hast, bist noch nicht so lange Radprofi, aber hast natürlich schon immer viel Sport gemacht. Wenn man sich über dich im Internet informiert, liest man, na, du hast Triathlons früher mal gemacht, dann irgendwie auch so Radmarathons auch mal durch die Schweiz, also so ein bisschen mehr, so wie wir das vielleicht auch kennen. Ganz interessant bei dir ist aber vor allem, du hast Medizin studiert, du hast auch Geige gespielt, du warst im Förderprogramm der Hochschule der Künste in Bern, hast auch erstmal Assistenzärztin in der Chirurgie gearbeitet und jetzt zum Radsport. Wie passt das alles noch zusammen? Also was war der für dich der entscheidende Grund, dann doch auf die sportliche Karte zu setzen? Oder war es dir einfach das, bist du so vielseitig, spielst du jetzt zum Beispiel noch Geige oder so? Das würde mich einfach interessieren. Also ist bei dir jetzt Vollgas Radsport oder bist du einfach so vielseitig, dass du sagst, du hast so viele Interessen und so viele Hobbys, das muss alles gehen?
Nein, also ich mache nicht alles parallel. Es stimmt, ich bin sehr vielseitig und sehr, sehr vielseitig interessiert. Und ich bin so ein leidenschaftsgetriebener Mensch, würde ich sagen. Und wenn mich was juckt und ich was interessant finde, dann gehe ich dem nach und meistens dann bis zur letzten Konsequenz. Also ich mache nicht so halbe Sachen meistens. Und dann kommt es halt irgendwie so raus. Und im Sport war ich immer sehr sehr gut, aber habe irgendwie nie das Gefäß gefunden oder wurde nie, also ich habe mich dem nie mehr gewidmet, bis eben ich irgendwie im Radsport entdeckt wurde und dann sehr schnell sehr gefördert. Und dann hat einfach das eine zum anderen geführt, weil wenn du so gut fährst, dann kommen alle mit so viel Ideen auf dich zu, da Nein zu sagen. Also ich sage immer, ich habe bis jetzt noch nie die Bremse gezogen, weil eigentlich hätte ich einfach mal aktiv sagen müssen, so nein, ich will das eigentlich gar nicht. Aber weil es ja trotzdem so läuft und so Spaß macht und so, ja, ich finde es toll, dann, ja, warum sollte ich das? Also es hat einfach das eine zum anderen geführt. Und ja, natürlich mache ich viel weniger andere Dinge parallel vielleicht als früher, aber doch versuche ich nicht nur mich auf den Radsport alleine zu fokussieren. Gebe ich mir schon Mühe.
Ich habe in einem Artikel gelesen, das fand ich ganz witzig, die Geschichte. Du hast am Anfang bei deinen ersten Rennen die Fahrerinnen angefeuert, an denen du vorbeigefahren bist. Stimmt das?
Das stimmt. Ja, wenn du von diesen Hobbyanlässen kommst, dann das ist eine Gemeinschaft. Also ich bin ein sehr freundlicher Mensch und ich habe das nicht gekannt, dass man dann, finde ich sowieso, muss ich sagen, finde ich speziell im Straßenradsport, dass man da so, man ist so hart zueinander. Ich habe immer das Gefühl, es gibt nicht so diese Gemeinschaft, also viele Teams oder dann nickt man sich maximal zu oder sagt Hallo, aber es gibt nicht so diese Freundschaftlichkeit irgendwie. Das ist für mich irgendwie schwierig in diesem Sport.
Oh, das stelle ich mir aber auch schwierig vor. Also deine Intention dahinter ist ja total ehrenwert, aber ich stelle mir gerade vor, jemand kämpft so richtig am Berg, wird überholt und dann
ja,
so,
nein.
Komm, das schaffst ja. du, auf geht's.
Genau, nein, ist gut, da habe ich das abgelegt. Natürlich, meine ich, würde ich nicht mehr machen. Das war einfach, weil ich die Rules nicht gekannt habe. Ich wusste nicht, macht man das oder nicht? Und dann habe ich gedacht, besser sagst du was, als du sagst nichts, oder? Aber trotzdem, ich denke, irgendwie im Straßenradsport ist schon, Frauen ist schon nicht so gemütlich manchmal. Ich fühle mich nicht unbedingt super. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, meine Kolleginnen aus dem Mountainbike erleben das ganz anders. Oder? Die haben viel mehr diese Gemeinschaftlichkeit, so wie ich das höre. Oder Downhill oder so. Gibt es mehr die Community irgendwie. Vielleicht komme ich noch nicht raus, aber das ist mein Eindruck bis jetzt.
Jetzt hast du beschrieben, dass du das lernen musstest in der World Tour. Was ist denn noch sowas, was du da lernen musstest, als du da reingekommen bist? Weil du ja doch eine sehr, sehr große Quereinsteigerin bist. Du kommst jetzt nicht aus so einer Jugendnationalmannschaft raus, wo man ja auch schon lernt, so im großen Feld zu fahren und da einiges mitzunehmen. Was sind noch so Sachen, die du da lernen musstest oder die du gelernt hast?
Ja, das hast du jetzt schon sehr suggestiv gefragt. Natürlich eben, das war im Feldfahren ist Nummer eins, oder? Also ich meine, wenn du das noch nie gemacht hast und ich sage euch, ich wurde ans erste Radrennen geschickt, ich hatte keine Ahnung, was auf mich zu. Ich habe nicht gecheckt, was ein Radrennen ist, echt. Ich war sehr naiv und dann war ich dort im Peloton und ich hatte einen Herzinfarkt. Also ehrlich, ist schon krass, wenn man das nicht kennt vorher. Man kann, gerade jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das Rennen geschaut habt, dieses letzte Rennen, das wir hatten in Belgien, Dienstag.
Du hast sogar einen Ausreißversuch gestartet, habe ich gesagt.
Ja, einer. An 20. aber die müssen auch noch ein bisschen geschickter werden, wahrscheinlich, nein. Aber ich meine, ich habe jetzt Spaß, langsam macht es mir Spaß. Ich stehe da auch irgendwie drauf, aber am Anfang, also es war, zwischendurch denke ich, wir sind alle lebensmüde. Also wenn ich, zwischendurch denke ich, wenn ich hier lebend rauskomme, dann bin ich einfach zufrieden, egal welcher Platz. Ich hoffe einfach, ich überlebe es.
Ich würde sagen, denkt man sich im vor dem Fernseher aber auch manchmal.
Aber wirklich, also ich finde immer, wenn man sich es dann anschaut am Fernsehen, sieht es so easy nicht schlimm aus. Aber wenn man in dem Feld ist und man fährt auf diese Kurven mit 70 zu und das ist eine Schlägerei, dann, oh mein Gott, das ist krass.
Ja, das gab es jetzt bei der UAE-Tour, kam jetzt, jeden Tag kamen so Onboard-Videos, wo sie so kleine Kameras quasi hinten an der Sattelstütze oder irgendwie hatten. Und dann kamen von jeder Etappe so 2-3 Minuten Videos. Und da fand ich schon, wie da um Kurven gefahren wird, gerade im Positionskampf um Sprint. Und ich glaube, Michael Murkoff war das teilweise, der da wirklich die Leute angebrüllt hat und dann hier noch einen Ellenbogen auf die Schulter bekommen hat und so. Da denke ich mir schon auch immer, das muss man schon können. Und ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, da so ein bisschen als Quereinsteigerin reinzustarten, neben Leuten, die das vielleicht schon seit 10, 15 Jahren irgendwie machen und Junioren gefahren sind und das alles schon ganz lange kennen.
Genau, aber ich schaue es mir jetzt einfach ab bei denen. Ich lerne
oder am Ende. Oder einfach immer in die Ausreißergruppe, da ist ein bisschen weniger los.
Genau, aber da musst du meistens zuerst durch die Schlägerei, damit du dorthin kommst.
Thomas de Gent macht es so bei den Männern, der fährt entweder in der Ausreißergruppe oder ganz hinten im Feld.
Ja. Gefällt mir.
Vorbild.
Aber dass du nicht so leicht in Ausreißergruppen weggelassen wirst, zeigt ja schon, dass die Leute im Peloton sehr viel Respekt vor dir haben. Wie ist dein Gefühl? Was ist dein Standing schon im Peloton in dieser kurzen Zeit, die du jetzt ja eigentlich erst dabei bist?
Ja, da müsste man die anderen fragen, aber ich habe schon manchmal jetzt das Gefühl, ich habe wahrscheinlich eine X am Rücken, weil das ist wirklich schwierig für mich. Aber ja, ist halt, wenn du so Zeit fahren kannst und du bist Vize-Weltmeister, die wissen schon, wenn ich mal wegfahre, dann fahre ich dann auch schnell, oder? Merke ich schon, aber ich weiß nicht. Also ich denke, für die anderen, die schauen mich auch noch ein bisschen an. Ich bin noch nicht lang dabei. Ist wahrscheinlich so, oh, who's there? Okay, so, was macht sie jetzt? Und vielleicht bin ich ab und zu auch interessant im Feld, weil ich es eben noch nicht so kann wie die anderen. Man müsste die anderen fragen.
Ich habe jetzt zwei Fragen wir sprechen schon ein bisschen über den Umgang im Peloton, vor allem was jetzt Kämpfe und Schlägereien angeht. Aber oft ist es ein bisschen auch verbale Duelle und zwei Fragen dazu. Eine, der Bergi hat ein nettes Zitat über dich herausgefunden. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, deswegen bitte ich das, dich, Bergi, nochmal zu wiederholen. Da muss man auch zu fragen.
Dein Bruder hat das in einem Artikel wohl gesagt. Der hat von deiner großen Klappe gesprochen, im Dorf zumindest. Jetzt würde mich natürlich interessieren, weil wir auch letzte Woche Michi Scher, wie gesagt, zu Gast haben. Der hat von ein paar Stories aus dem Peloton erzählt, wie man sich da gegenseitig auch mal auf die Schippe nimmt. Hast du im Peloton auch vielleicht so eine große Klappe und macht man da auch mal Späße untereinander unter den Fahrerinnen?
Ja, also ich schon. Aber ich... Aber bis jetzt bin ich nicht unbedingt auf viel Resonanz gestoßen.
Dann müssen wir die anderen mal fragen.
Fragt die anderen, ja, weil ich finde manchmal, also ich finde manchmal dann Dinge lustig und dann sage ich was und so, aber in so einem Stress drin finden dann das die anderen nicht so witzig. Also da gibt es schon Geschichten, aber ich kriege keine Witzli mit bis jetzt von anderen. Keine Ahnung.
Wer sind so die Fahrerinnen, mit denen man sich zumindest da dann am besten unterhalten kann? Wer ist am offensten für sowas?
Also sicher tendenziell die Teamkolleginnen, oder? Die sowieso. Für mich ist halt Elise Schäbe, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, die andere Schweizerin, wir waren zusammen im Team, ist eine gute Kollegin, also mit ihr schwatze ich oder mit ehemaligen Teamkolleginnen. Und sonst denkt mich so, die Fahrerinnen, die sehr viel Erfahrung haben, tendenziell sind halt einfach auch entspannter drauf, aber auch nicht alle. Also ich glaube zum Beispiel die Lisa Brennauer, die mag mich gar nicht.
Oh,
da müssen wir mal nachfragen.
Aber die wurde schon gefragt, die hat es schon gesagt.
Hoppala.
Oh je.
Aber die kennt mich auch nicht, die mag mich einfach nicht irgendwie.
Aber da müssen wir mal Vermittler spielen, weil zu Lisa Brennauer haben wir Kontakt und die wollten wir auch bald mal wieder einladen.
Ist schon gut, finde ich.
Aber vielleicht können wir da vermitteln.
Schon gut.
Oder wir lassen das Thema einfach, alles gut. Was mich auch interessieren würde, das ist so ein bisschen, du bist nicht die einzige Fahrerin im Peloton, die auch ein Medizinstudium hinter sich hat oder auch schon da in der Chirurgie oder im medizinischen Bereich gearbeitet hat. Tanne Ehrert, jetzt aus deutscher Sicht, hat da auch einen Background und irgendwie, ich glaube, sie hat das in einem Podcast mit Rick Zabel auch schon mal besprochen. Irgendwie hat man das Gefühl von außen gesehen, dass im Frauenpeloton einfach viel mehr Hintergrund ist. Die Leute haben alle ein Studium oder eine vernünftige Ausbildung, die haben alle schon was Wirkliches gemacht und nicht nur rein diese sportlichen Themen. Ich glaube, Rick Zabel hat das mal so formuliert. Er hat das Gefühl, die Frauen sind alle viel intelligenter, weil die Männer labern eigentlich nur Scheiße im Peloton und die Frauen haben alle, ihr könntet euch eigentlich auch noch über die neuesten, ganz blöd gesagt, über die neuesten Operationsmethoden oder so unterhalten. Irgendwie ist da viel mehr Background gefühlt da.
Ah, ich kann keine Aussage wagen, weil ich kenne das Männerpeloton nicht. Ich weiß nicht, wie intelligent die sind. Aber ich kenne die Jungs aus der Schweiz, die finde ich gar nicht dumm. He? Also so der Stefan Küng etc., mit dem kann ich mich prima unterhalten, ist gar nicht dumm. Der hat vorher nichts studiert. Der ist einfach naturgeboren intelligent, würde ich sagen.
So funktioniert es natürlich auch. Wir wollen ein bisschen vorausschauen natürlich auf die Saison, die ja jetzt schon begonnen hat und mittendrin ist. Für dich in 2 Tagen steht Strade Bianche an. Was sind deine großen Ziele? Es ist natürlich mit Olympia dieses Jahr, das für den Frauenradsport nochmal eine ganz andere Bedeutung hat als vielleicht für den Männerradsport, auch da sehr wichtig ist, aber das ist natürlich so für den Frauenradsport noch immer das Nonplusultra, oder?
Die Strade Bianche, oder was? Olympia. Jetzt habe ich gerade einen kleinen Hänger gehabt. Olympia, ja, ich weiß nicht. Da musst du auch die anderen fragen. Ich denke schon. Also Olympia ist natürlich vielleicht sogar mehr noch für die Leute, die zuschauen und die Leute, die Sportfans sind. Der Name Olympia, das triggert natürlich. Also es ist für alle Leute krass. Wenn du Olympia in den Mund nimmst, dann sind die Leute, oha. Ja.
Also anders gefragt, was ist dein größtes Saisonziel?
Ja, für mich schon auch Olympia, aber es gibt eben eine spezielle Sache dieses Jahr, weil wenn das Einzelzeitfahren an den Straßenweltmeisterschaften sein wird, wird mein 30. Geburtstag sein. Also es ist der 20. Oh. September, mein 30. Geburtstag. Und die Gelegenheit, an seinem 30. Geburtstag vielleicht einen Weltmeistertitel zu erlangen, die will ich mir einfach nicht entgehen lassen. Deshalb ist das für mich schon auch sehr, sehr wichtig.
Das klingt, es gibt ja so die klassischen Leute, die so zu runden Geburtstagen immer so eine To-Do-Liste machen, was sie bis dahin erreicht haben wollen. Das wäre dann vielleicht nochmal so schön den Haken hinter einen Weltmeister, hinter das Regenbogentrikot machen vielleicht.
Kleiner Versuch, genau.
Jetzt gibt es da allerdings eine, die eine unfassbar starke Saison 2020 gefahren ist und vor allem halt auch im Zeitfahren jetzt nicht ganz so schlecht unterwegs ist. Anna van der Breggen. Momentan hat man das Gefühl, wenn man die Rennen schaut, sie hat jetzt auch letzte Woche direkt auch einen guten Saisonstart schon wieder geleistet. Ist sie momentan die Fahrerin schlechthin, wo man sagen muss, der Weg, ein Rennen zu gewinnen, führt eigentlich sie irgendwie abzuhängen?
Werden wir sehen. Ich weiß nicht. Ich denke, wir haben doch einige Fahrerinnen, die auch sehr, sehr gut in Form sind und jetzt dann schon noch was zeigen werden. Also ich weiß nicht. Anna ist sicher sehr, sehr stark, aber ich denke, wir werden auch andere sehen, die blühen.
Meistens kommen sie auch aus den Niederlanden. Annemiek van Vleuten ist da natürlich immer zu nennen, Marianne Vos.
Genau, die Niederländerin, unglaublich stark, ja. Aber es gibt auch andere.
Wer sind so die Fahrerinnen, die du sagen würdest, auf die man schauen muss?
Wisst ihr, ich finde echt schade, ist Chloe Dygert gestürzt an der Weltmeisterschaft letztes Jahr, weil ich denke, das wäre hochinteressant gewesen. Also ich hoffe, sie fährt ja für Canyon eigentlich. Ich weiß nicht, wann sie starten wird in die Rennsaison, wie sie geht mit ihrem Bein. Aber ich denke, das ist zum Beispiel eine Nummer, die interessant sein wird, oder so. Oder auch, ich meine, zum Beispiel Kasia Niewiadoma, sie ist, wenn man hört, was sie anmeldet jetzt für Strade Bianche, sie war so oft auf dem Podium. Ich denke, das gibt einfach auch Auftrieb. Solche Dinge werden auch spannend sein.
Ja, Chloe Dygert, das war ein heftiger Sturz letztes Jahr. Sie hat jetzt wohl noch ein halbes Jahr so ein bisschen Pause. Olympia ist das erste große Ziel, hat es aus dem Team bisher geheißen. Aber die hat einfach in den letzten Jahren gezeigt, dass sie da in diese Niederländerin-Spitze so ein bisschen reinstoßen kann, glaube ich.
Genau.
Ansonsten habe ich ja in den letzten Jahren auch noch so ein paar Fahrerinnen gesehen, die kamen. Eine junge Fahrerin, die ich finde sehr stark, vor allem bei Eintagesrennen immer wieder auftrumpft, ist Lotte Kopecky. Wie hast du sie miterlebt? Jetzt hat sie am vergangenen Dienstag hat sie gewonnen, war auch wieder bei Omloop, war sie Vierte. Also sie scheint da auch zu kommen und könnte da die nächste große Weltstar werden.
Genau, ich denke auch Lotte Kopecky, sehr, sehr interessante Fahrerin, sehr auch breit, ein breites Profil, sie kann viele Dinge. Und dann haben wir auch andere, wenn ich so an meine ehemalige Teamkollegin Emma Norsgaard denke zum Beispiel, die fährt auch so stark im Moment, ist so endschnell auch, ein bisschen ähnlich wie Lotte Kopecky, oder? Oder auch Junge wie Michaela Harvey. Ich weiß nicht, ob sie war im Giro, sie ist U23-Fahrerin, sie ist im Giro so stark gefahren. Ich kenne sie, weil sie mit mir im Team war, die wird auch so stark fahren können, wenn das so weitergeht. Ja, oder eine Lizzie Banks oder eine Lea Thomas. Es sind jetzt gerade viele Teamkolleginnen von mir, heißt noch lustig, aber es sind wirklich starke Fahrerinnen. Ich bin gespannt.
Also glaubst du, dass auch der Radsport in den letzten Jahren nochmal da breiter geworden ist? Wie siehst du die Entwicklung hin zum der World Tour, die ja jetzt, wie du schon angesprochen hast, so langsam aufgebaut wird? Teams wie Movistar haben jetzt auch eine Frauenmannschaft. Jumbo ist jetzt dazugekommen, hat mit Marianne Voss natürlich da gleich auch einen großen Namen verpflichtet. Also wie hast du, klar, du bist jetzt noch nicht so lange dabei, aber in den letzten 2-3 Jahren nochmal so einen Sprung erlebt des Frauenradsports?
Ich bin noch nicht lang dabei und ich erlebe den Sprung nicht so stark, weil ich gerade neu dabei bin. Aber was für mich mega interessant zu sehen ist, wie die Rennen jetzt gefahren werden. Und dann schaue ich mir jeweils die Ausgaben an vor ein paar Jahren oder die schon länger zurückliegen, um mich ein bisschen zu informieren über die Rennen, die ich fahren werde. Und dann denke ich, auch krass, ist schon was gegangen in der Zeit. Und wir sind schon auf einem, ich denke jetzt 2021, nochmals auf einem höheren Level. Und das macht so Spaß. Ich hoffe, es geht weiter. Ich hoffe, es kommen viele starke Fahrerinnen und wir können das Ganze noch mehr aufbauen. Es ist nur lustiger.
Im Radsport spricht man natürlich auch immer über das Team. Das stärkste Team, zumindest laut den Punkten, war im vergangenen Jahr Trek. Die haben natürlich zwei absolute Weltklasse-Fahrerinnen auch dabei, Elisa Longo-Borghini und Lissi Deingen. Schaut man zu Trek auch ein bisschen auf als Team? Versucht man sich da was abzuschauen? Wie ist so das Standing von Trek im Frauenfeld?
Ja, sicher, Trek. Und sie haben ja, also sie haben x starke Fahrerinnen dabei, oder? Es sind x Fahrerinnen, die, wenn die irgendwo in einem Break wegfahren, weißt du ja, das ist auch gefährlich. Also, es ist ein bisschen dasselbe wie mit dem SD-Works oder vormals Paul Stolmans. Es sind beeindruckende Teams und was mich auch immer beeindruckt ist, wie professionell die auch zusammenarbeiten dann, oder? Also, wie das funktioniert, die Teamarbeit. Im Großen, wenn wir noch im Peloton sind, aber dann auch im Kleinen, also zum Beispiel, was ich nie vergessen werde, ich habe mir das angeschaut letztes Jahr, ich war nicht dabei, aber La Course, oder, bei Tour de France, dieses Finale, als wirklich Deinen und Longo-Borghini in dieser kleinen Gruppe im Sprint ankommen und dann Longo-Borghini einfach genau zum richtigen Moment den Sprint anzieht und Voss muss reagieren, denken am Hinterrad und kann den Sprint so gewinnen. Ich meine, das ist die Teamarbeit schlechthin. Sowas ist wirklich, da bin ich vor dem Fernseher gesessen und habe es nicht fassen können. Sowas ist schon beeindruckend, ist schon ganz krass, also.
Ja. Für mich war ja La Course letztes Jahr auch das Rennen des Jahres. Also ich fand das auch, das hat mich so gecatcht und dann Anschluss war ja die Tour de France-Etappe eigentlich fast schon ein bisschen langweilig, weil das Rennen war wirklich so die letzte Stunde ungefähr gefühlt nur noch nicht einmal mehr geblinzelt.
Ja, das Rennen beschreibt das, was du gesagt hast, eigentlich recht gut, weil Marianne Voss, glaube ich, hat früher so Siege holen können, dass sie einfach so schnell war am Ende und so gute Beine immer noch hatte, dass sie, und da hat man es ja aber gesehen, bei La Course ist sie dann einfach zu früh in Wind gegangen und durch die Taktik von Trek konnten sie es eben gewinnen. Und das, glaube ich, hat sich eben schon im Frauenradsport da einfach verändert, dass man einfach nicht mehr, ja, wie eine Marianne Voss, wie früher einfach vorne rausfahren kann und das Ding alleine gewinnen, sondern man braucht inzwischen viel mehr taktisches Know-how.
Genau, das merke ich auch eben, ja. Schade. Nein, ja.
Aus deutscher Sicht ist Liane Lippert letztes Jahr richtig nach oben geschossen. Wir hatten sie auch schon hier im Podcast. Wie hast du sie beobachtet? Gar nicht so weit weg aus der Schweiz.
Ja, Liane ist auch beeindruckend gefahren. Ich meine, sie ist so jung, sie hat wirklich Power in den Beinen. Ich hoffe jetzt, sie kann das halten, ein bisschen konstant und sich noch verbessern. Dieses Jahr, Sunweb oder DSM, wie sie sich jetzt nennen, hatte ja bis jetzt ein bisschen Pech oder ich weiß nicht was in den Rennen. Also ich hoffe, dass da wieder was möglich sein wird dann, ja.
Ja, hat jetzt bei Omloop nicht den perfekten Start erwischt, aber wir haben, glaube ich, im vergangenen Jahr in vielen Eintagesrennen gesehen, dass sie da vorne mit dabei ist. Jetzt ist dieses Jahr neben Olympia auch noch ein großes Highlight für die Damen, das ansteht. Paris-Roubaix, ist das was, worauf du auch guckst, 11.04., das ist die Frauenpremiere?
Auf jeden Fall, das steht in meinem Kalender fix.
Rot umkringelt.
Ich freue mich in Anführungsstrichen, nein, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Rennen. Ich denke, das Rennen ist auch einfach, wenn ich mir eines wünschen kann, kann ich mir das wünschen. Oder abgesehen von dem Zeitfahren, weil das ist super für mich. Ich bin eine kräftige, schwere Fahrerin. Ich mag diese Paves. Es ist für mich ein tolles Rennen. Ich freue mich.
Lukas, ich wollte gerade sagen, eine Schweizerin, die im Zeitfahren gut ist, das erinnert uns doch an jemanden, der auch relativ gut gefahren ist in Paris-Roubaix.
Hab eine Idee.
Was sind sonst so die Rennen? Also wir haben jetzt natürlich schon ein paar genannt, klar, Olympia, Zeitfahrweltmeisterschaft Paris-Roubaix sind wahrscheinlich nicht nur deine Highlights dieses Jahr, aber was sind sonst so die Rennen? Du bist bei Strade am Start. Wie sieht sonst so deine Planung, dein Kalender für dieses Jahr so aus?
Ja, also ich mache so einen Mix zwischen, wirklich mein Fokus dieses Jahr liegt ganz klar auf den großen Zeitfahren. Wie gesagt, das ist mit Abstand mein größtes Ziel. Und für den Rest ist einfach mein Ziel, ich bin die meisten Rennen noch nie gefahren, die meisten World Tour Rennen. Das heißt, ich will dieses Jahr einfach mal mitfahren und sehen, wie die Rennen funktionieren, die Strecken fühlen, das Renngeschehen richtig begreifen und so mehr Erfahrung sammeln, damit ich dann vielleicht irgendwann auch was reißen kann in diesen Rennen. Ja.
Letztes Jahr warst du ja schon bei Lüttich, Bastogne Lüttich, bist du ja schon unter die Top 10 gefahren, warst 7. letztes Jahr. Das ist dann Ende April, ja, so der letzte der großen Eintagesklassiker jetzt im Frühjahr. Auch das vielleicht dann ein Rennen, das dir besonders liegt?
Ja, ich kann es halt nicht so beurteilen, weil ich die anderen Rennen noch nicht gefahren bin, aber das Lüttich-Bastogne-Lüttich war sicher nicht ein schlechtes für mich. Ja. Also ich denke, das werde ich schon auch anpeilen. Vor allem immer gut, wenn du es eben schon einmal gefahren bist, dann ist es auch ein bisschen einfacher. Also das ist auch dick markiert in der Agenda, genau.
Vielleicht müssen wir einfach Ende des Jahres nochmal sprechen, wenn du alle Rennen mal gefahren bist, um dann zu sagen, okay, jetzt weißt du wenigstens mal, wovon du sprichst, weil die Hälfte deiner Rennen gefühlt kommt ja zum ersten Mal auf dich
ja,
zu.
Ja, genau. Wir waren vor ein paar Tagen zum Beispiel Flandern-Rundfahrt, so die letzten 50 Kilometer anschauen, damit ich das schon ein bisschen anschauen kann. Und dann habe ich gesagt, oh, du liebe Zeit. Also ich weiß nicht, es wird spannend, welche Rennen wie werden, ja.
Schaust du dir das auch noch auf YouTube an? Wir haben letzte Woche vor zwei Wochen mit Michi Scher darüber gesprochen, dass man inzwischen ja auch sehr viel mit Bildmaterial nochmal auf YouTube machen kann. Schaust du dir das dann vorher nochmal so an oder sagst du, okay, das reicht mir erstmal und dann will ich es wirklich erleben im Rennen?
Nein, ich schaue mir, was ich kann an auf YouTube, aber das ist das Problem, weil oft gibt es bei den Frauen nur Übertragungen von den letzten, weiß nicht, oft eine letzte Stunde oder letzte irgendwas Kilometer und dann fällt die, weil das ist genau mein Problem dann, oder? Weil das ganze Geschehen ist vorher, dann ist irgendeine Spitzengruppe und dann gibt es die Attacken und irgendwie geschieht es am Schluss, aber wie das dorthin gekommen ist, das fällt alles. Schade, schade, so macht es nicht so Spaß, die Rennen zu schauen.
Da kommen wir jetzt direkt dann schon zu einem Thema. Die TV-Coverage bei Frauenrennen ist nach wie vor ein aktuelles Thema, das auch letztes Jahr Diskussionen gefügt hat. Jetzt was ganz Neues, was jetzt rumging, war bei Omloop der Unterschied vom Preisgeld, Unterschied, was Ballerini und Anna van der Breggen da geholt haben an Preisgeld, Ballerini nämlich 16 Mal so viel wie Anna van der Breggen. Das hat so ein bisschen zur Diskussion geführt, dass man da die Preisgelder anpassen muss. Darauf gab es aber große Erklärung vom Veranstalter, der gesagt hat, so leicht geht das nicht, man kann das nicht nur übers Preisgeld machen, die belgischen Klassiker sich viel dafür eingesetzt haben, dass eben erstmal die TV-Coverage da ausgebaut wird, dass da mehr im Fernsehen gezeigt wird, dass man das da Stück für Stück aufeinander aufbauen muss und erstmal Sponsoren gewinnen muss und so weiter und nicht einfach das Preisgeld 1:1 anpassen kann. Wie siehst du solche Diskussionen? Was sind da so Gedanken deinerseits, die jetzt auch noch nicht seit Jahren im Radsport ist, sondern ein bisschen von außen kommt und wie du selber sagst, ja, sich das teilweise auch nochmal im Fernsehen anschauen muss?
Da glaube ich, eben ist meine Perspektive die eine spannende, weil ich von außen komme. Und wenn man von außen in den Radsport kommt, dann ist man, finde ich, also ich war schockiert, wie die Geschlechterungleichheit in diesem Sport ist. Also ich brauchte da eine Weile, um das überhaupt fassen zu können, wo der Stand ist. Und bin überzeugt, dass das eine Willensfrage ist, ob man diese Preisgelder ausgleichen kann oder nicht. Ich meine, da kann man Sponsoren, möglicherweise gibt es Sponsoren, die sagen, ja, wir wollen es nicht so, wir wollen, dass die Männerrennen sponsern, bla bla, aber ich glaube, das ist eine Verhandlungsfrage. Also ich bin überzeugt, in ein paar Jahren haben wir es und wir werden sagen, ja, ist ja ein Scherz, dass wir das nicht schneller hingekriegt haben. Also für mich ein Unding.
Preisgelder stehen dann wahrscheinlich auch immer im direkten Zusammenhang mit der TV-Coverage. Wir haben gerade schon es angedeutet, im Vorgespräch auch, dass es immer wieder Überlegungen gibt, sollte man Frauenrennen gleichzeitig mit den Männerrennen starten, dass man es so ein bisschen wie beim Triathlon hat, dass zwei Rennen so parallel laufen, dass man das ein bisschen mehr in den Fokus rücken kann, was beim Frauenradsport passiert. Oder bist du eher der Meinung, dass das schon irgendwie getrennt voneinander laufen muss, dass die Frauen ihre eigene Aufmerksamkeit bekommen?
Ich finde die Idee super, weil, wie wir vorhin schon ein bisschen angesprochen haben, unsere Rennen sind oftmals sehr, sehr, sehr spannend. Also alle Leute, ich habe jetzt auch in meiner Bekanntschaft habe ich viele irgendwelche Jungs, die schon vorher Radsportfans waren und jetzt wegen mir, weil sie mich halt kennen, die Frauenrennen zu schauen beginnen und die sind jetzt total Fan. Weil vorher wären sie nicht auf die Idee gekommen, oder? Und das, ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen, weil wenn du Fan sein willst oder wenn du Frauenrennen schauen willst und es ein Mühsal ist, die überhaupt zu finden oder du findest nur einen Teil des Rennens oder irgendwas, dann macht es einfach keinen Spaß. Und wenn du das dann auf dem Silbertablett serviert kriegst, bin ich sicher, dann werden viele anbeißen und dann sind wir plötzlich ganz anderswo. Das sieht man in anderen Sportarten, das sieht man im Triathlon oder im Mountainbike oder im Skifahren oder irgendwo überall, wo das parallel gezeigt wird, wo beide gleich viel Aufmerksamkeit kriegen, ist einfach auch beides gleich interessant. Ganz einfach.
Die TV-Coverage war dann letztes Jahr auch der ausschlaggebende Grund, den es geführt hat, dass der Giro Rosa keinen UCI-Status mehr haben wird ab diesem Jahr, was ja im Endeffekt von außen betrachtet echt die größte oder bekannteste Rundfahrt war, vor allem eigentlich mit das einzige große Rundfahrrennen im Frauenradsport. Hat das Auswirkungen für dich eigentlich auch, wie man das fährt oder wie habt ihr das aufgenommen?
Ja, ich kann es einfach nicht fassen, dass man es nicht hinkriegen kann mit dieser TV-Coverage. Das ist für mich das, was ich nicht begreife. Aber wäre kein Ziel. Für mich persönlich wäre das ist ja sicher kein Ziel gewesen. Ich wäre dann wahrscheinlich gar nicht gefahren. Deshalb für mich persönlich kein Problem. Aber natürlich sehr schade für uns im Sport wieder mal. Aber ja, ich finde auch schön, ist man da konsequent und zeigt eben, hey, wir brauchen diese TV-Coverage, weil da, ihr sagt es richtig, daran hängt alles oder später. Also das finde ich auch richtig, ist man konsequent. Und ich glaube, das sollte möglich sein, dass sie das schaffen, das zu zeigen.
Dann wird es wahrscheinlich auch wieder relativ schnell auch einen UCI-Status bekommen, glaube ich, wenn sie es hinkriegen, weil es ist einfach das bislang größte Etappenrennen. Es gibt zwar noch die Bölstour, die eine Einwochenrundfahrt, aber das ist dann auch die einzige, die in der World Tour übrig geblieben ist. Und ich glaube, der Frauenradsport braucht auch einfach Rundfahrten. Das wird ja nicht umsonst auch über eine Frauentour de France diskutiert aktuell.
Vielleicht gibt es sogar bald eine Tour de Suisse für Frauen. Stellt es euch vor.
Hast du dann genauere Insider-Infos?
Ich wollte gerade sagen.
Nein, es ist einfach eine Idee, die in der Schweiz aufgekommen ist, aber wie und wann gibt es noch gar nichts dazu. Aber die Idee existiert und ich weible natürlich dafür, fände ich toll. Ja.
Das größte Problem ist für uns hier, dass wir können auch die Männer-Tour de Suisse nicht schauen. Oder nur mit sehr, sehr großem Aufwand. Die wird in Deutschland nämlich auch nicht übertragen.
Nein, wirklich.
Also bitte lieber dann dafür sorgen, dass wir die auch sehen können.
Also ich werde mir Mühe geben. Ich werde dafür sorgen, ist gut.
Vor allem bei den Pässen und bei den Bergen, die man da schauen könnte, das muss ja ins Fernsehen. Also ob Frauen oder Männer denn, das muss man ja sehen. Ich habe heute, ein bisschen out of context jetzt heute, was gelesen von Rundfahrten in diesem Jahr, die Berge über 2000 Meter drin haben. Da kam der Giro, die Tour und die Vuelta, und die Tour de Suisse hat am meisten davon. Nämlich 5 an der Zahl. Da habe ich mir gedacht, die Organisatoren haben einfach gesagt, so, was haben wir für Berge, und alle rein.
Alle, ja.
Einfach alle mitnehmen.
Ich habe Freude für den Sport, aber als Fahrerin wird es mich nicht besonders freuen, natürlich.
Aber schön zum Anschauen wär's. Muss auch mal an uns denken, Marlene. Ja. Es ist ja nicht nur ein Kampf hier im Peloton, sondern auch wir wollen auch ein schönes Rennen sehen.
Ich denke im Fall wirklich ans Publikum. Ich denke zwischendurch, ja, jetzt muss ich mal was machen, ist langweilig sonst oder so. Also ich meine, für die Schweizer und Schweizerinnen zum Beispiel, die schauen, es hat mir so leid getan an der WM. An der WM zum Beispiel im Straßenrennen bin ich ziemlich ohne Ambitionen sehr passiv gefahren und habe einfach für mich gelitten und nichts versucht, weil ich schon so am Limit war, und das hat mir dann schon, habe ich gedacht, das ist schon traurig. Für alle, die zuschauen.
Wenn schon leiden, dann wenigstens mal irgendwas machen, dass die Leute auch was sehen.
Öffentlich gemeint, genau.
So, dann leiden nämlich alle mit.
Und für euch SchweizerInnen war es ja doppelt schwierig letztes Jahr, weil eigentlich sollte ja die WM bei euch in der Schweiz stattfinden.
Ja, sagt's.
Dann wurde es doch nochmal verschoben. Aber die steht jetzt gar nicht mehr auf dem Plan, oder? Die ist jetzt erstmal gestrichen.
Nein, die ist gestrichen, und das war für mich die Tragödie, ja. Das war wirklich, ich habe mir diesen Zeitfahrkurs schon 20, 30 Mal, ich war wirklich x-mal dort, ich habe schon jedes Kürfel, jedes Sträßchen, jedes Steinli gekannt und war so happy mit dem Kurs, und dann haben sie das einfach abgesagt. Das war schon hart, ja.
Aber vielleicht, du bist mit dann in ein paar Jahren, mit Mitte 30 oder so, vielleicht kommst du dann nochmal in die Schweiz, dann kannst du es nochmal allen zeigen.
Ja, wir haben sie gebucht, 2024 in Zürich.
Ah, okay.
Ja.
Bis dahin hast du dann auch schon mal 3-4 Jahre Worldtour-Erfahrung, dann kennst du auch jedes Rennen. Dann,
genau.
Bin mal gespannt, was dann noch geht, wenn wir jetzt am Anfang deiner Profikarriere schon über solche Ambitionen sprechen. Dann bin ich mal sehr gespannt, was in 3 Jahren alles geht.
Ist gut, 2024 wird entspannt, wieder Olympia und dann WM in der Schweiz. Tolles Jahr, oder?
Ja. Absolut, dann nicht nur im Zeitfahren, sondern bis dahin dann auch im Straßenrennen ganz vorne.
Ja, ich würde nichts vornotieren, aber ich probiere es, ja.
Wir müssen eine kleine Thematik noch ansprechen, die mich auch interessiert würde, weil jemand, der so ein bisschen als Quereinsteigerin zum Radsport gekommen ist. Wir haben uns auch ein Interview von dir angeschaut. Das ist jetzt komplett aus dem Kontext gerissen. Und den Kontext muss man wahrscheinlich auch ein bisschen erklären, aber du hast dich darüber auch ausgetauscht, dass Frauen oft ein bisschen vielleicht so eine Scham haben, auf dem Rad zu leiden und auch mal verschwitzt und komplett fertig irgendwo anzukommen, und du quasi Frauen ermutigen wolltest, auch mal auf dem Rad muss man nicht immer, geht's nicht darum, gut auszusehen. Dann müssen wir haben eine Rubrik, die Style-Polizei, müssen wir natürlich vehement widersprechen, weil es geht in sehr vielen Dingen darum, auf dem Rad gut auszusehen, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Da würde es mich aber mal interessieren, als Quereinsteigerin, was ist dir vielleicht am Anfang mal so von Teamkolleginnen oder so ein Fauxpas passiert, wo du darauf aufmerksam gemacht wurdest, hey du, das geht styletechnisch jetzt vielleicht nicht so gut?
Ja, das habe ich 100 Mal erlebt. Also ich bin ja wirklich nicht vom Radsport, bis ich gecheckt habe, was hier geht und was hier nicht geht, styletechnisch, brauche ich ein bisschen Augenschulen. Ich habe zum Beispiel früher habe ich halt im Spital gearbeitet. Einmal bin ich mit der Spitalhose, weil ich die Radhose vergessen habe, in der Spitalhose ins Training gekommen. Das war zum Beispiel nicht gut. Aber auch haben wir so von Patienten, die nicht wollten, irgendwie so Stützstrümpfe, so weiße Spitalstützstrümpfe. Ich weiß, ihr könnt euch die bestimmt vorstellen.
Ja, ich kenne ich.
Habe ich mir auch mal gegönnt, die so zu tragen. Auch nicht akzeptiert. Ja, und auch Trikot farbtechnisch. Ich hatte einfach mein Ratsvereinstrikot oder das, was mir dann irgendwann schon recht schnell gesponsert wurde, und das war dann auch nie alles gut zusammengepasst. Ich habe immer witzig ausgesehen, ja.
Witzig, ich stelle mir gerade so eine Fahrerin im OP-Kittel vor, der noch hinten so im Wind weht, aerodynamisch eine komplette Vollkatastrophe, wo dann von der OP nicht nur die Blutspritzer drauf sind, sondern auch noch so ein bisschen Kettenöl hinten am Bein, so die schönen, die Kettenölstreifen dann.
Okay, ganz so schlimm war es dann doch nicht. Nein, aber das andere Thema finde ich spannend, weil ich selber zum Beispiel, ich weiß auch, ich habe am Anfang echt Mühe gehabt, als ich in diesen Hobbyrennen war, ich habe dann nicht ganz Vollgas gegeben, weil ich einfach noch mein Gesicht normal aussehen lassen wollte. Und wenn ich wusste, wenn ich jetzt richtig reinbeiß, dann sehe ich einfach nur noch scheiße aus. Und
aber das ist gut. Die Pain, also weiß nicht, ob du auf Twitter unterwegs bist, aber da gibt es sehr schöne Collagen von bestimmten Fahrern, die extra so Painface-Collagen quasi gibt. Da gibt es ein paar Fahrer, Hugh Carthy ist da, glaube ich, letztes Jahr aufgefallen bei der Vuelta oder ich glaube ein paar, was Miguel Angel Lopez oder so, ein paar Fahrer gibt es, die wirklich hervorragend beschissene Gesichtsausdrücke präsentieren. Das ist aber das, was man sehen will. Das will man ja aber sehen. Also ja, da gut. Weiter Ermutigung, wer mehr leidet, das ist eigentlich das Beste.
Eben, aber ich glaube eben, dass bei Frauen, die nicht aus dem Radsport kommen, vielleicht generalisiere ich falsch, aber die müssen das zuerst lernen, dass man das eben auch kann, so scheiße auszusehen, fürs Leiden, um was zu erreichen. Das ist eben nicht so das, was man gänglich, weiblich, schön, hübsch hat sonst im Leben, oder? Das ist was Neues. War neu für mich. Aber ich finde es auch toll. Radsport
nicht. Leiden ist gut.
Das ist ein schönes...
Ich gebe euch noch ein schönes Beispiel von Alice, meine Teamkollegin aus der Schweiz, meine Emma. Die hat so eine Variante, wenn es ganz, ganz hart auf hart kommt, dann klappt sie sich so die Oberlippe um, damit sie sich durch die Zahnlücken noch mehr Luft reinziehen kann. Und das sieht wirklich unglaublich witzig aus. Ihr müsst euch mal, vielleicht seht ihr es am Samstag ins Strade. Ja? Schaut
da
sie mal
ich
genau
aber drauf
an.
Achten.
Special Technik.
Ja, wenn es funktioniert, warum nicht?
Aber das ist doch ein schönes Schlusswort. Man darf auch scheiße aussehen auf dem Rad. Das finde ich ist doch ein schönes Schlusswort. Dann wollen wir dich gar nicht länger vom Abendessen abhalten.
Der Koch klopft
natürlich
schon an der Tür.
Stärken für Strade Bianche. Wir wünschen dir natürlich viel Erfolg für die ganzen Rennen, die da anstehen für dieses Jahr und natürlich für die großen Ziele für Olympia und für die Weltmeisterschaft dann im Zeitplan.
Ja, dankeschön. Dankeschön. Merci fürs Gespräch.
Guten Appetit.
Macht's gut, danke. Ciao.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.